Ja, ich freue mich. Freue mich, dass ihr da seid, ihr im Plural. Wir nehmen die heutige Folge meines Podcasts nämlich auf vor Menschen im Internet mal wieder. Also eine Online-Veranstaltung, ein Live-Podcast. Ich freue mich riesig. Also Grüße an euch alle und vor allen Dingen auch Grüße an dich, an meinen heutigen Gast, Ingvar Perovanovic. Hallo.
Ja, servus. Danke für die Einladung. Ich bin gespannt. Ich bin großer Fan deines Podcasts und bin geehrt, Gast zu sein.
Oh Gott, wir schmeicheln und schleimen direkt. Und so wird es auch weitergehen, 90 Minuten, nämlich mit gegenseitigen Komplimenten. Nein, auch die eine oder andere kritische Frage wird sicherlich stattfinden. Nein, und ernsthaft, vielen lieben Dank. Das ist sehr nett. Der gibt es noch nicht lange und ich gebe mir Mühe. Und tatsächlich, du hast gerade übergeleitet, ich wollte nämlich und möchte nämlich heute die heutige Folge mit einem kleinen Public Service Announcement, wie man so schön sagt, beginnen, also eine kleine Rundmeldung, wenn man so möchte. Der Podcast hat ab heute einen Sponsor und ich freue mich sehr, dass die EWS Schönau, die Elektrizitätswerke Schönau, mir ein bisschen unter die Arme greifen und mir ein bisschen helfen und den Podcast unterstützen. Und die EWS Schönau, die Elektrizitätswerke Schönau, ist ein Ökostromanbieter aus dem Schwarzwald. Einige von euch kennen den vielleicht. Die setzen sich für Energiewende ein, für Nachhaltigkeit ein, für progressive Klimapolitik, also für alle Leitthemen, die mich auch bewegen, die mich interessieren, die mir wichtig sind und die hier stattfinden im Podcast. Und deshalb sind sie ab jetzt mein Sponsor und das ist in diesem Sinne auch eher eine Liebesheirat als eine Zweckgemeinschaft. Also ich finde es gut und ich bedanke mich und an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Gruß an die EWS. So, hallo, Komplimente, Werbeblock, das war's eigentlich für heute. Nein, Scherz, jetzt geht's los mit deiner Vorstellung. Ingvar. Und zwar, ich habe hier auch einen kleinen, nach dem Werbeblock folgt jetzt der Ingvar-Block. Und zwar, du bist aufgewachsen in Freiburg im Breisgau. Du, also wir sind thematisch genau ganz ähnlich, ne, in EWS-Nähe eigentlich auch. Du hast Politik studiert, internationale Beziehungen in Groningen und in Brüssel. Du hast in Berlin gelebt eine ganze Weile, bist jetzt aber wieder zurück in Freiburg und arbeitest dort als freier Journalist mit Klimathemen und mit Mobilitätsthemen. Habe ich was vergessen? Fragezeichen.
Das ist so kurz und knapp mein Lebenslauf in den letzten Jahren. Ich glaube, eine Sache hast du vergessen. Ich habe ein halbes Jahr in Schwäbisch Gmünd mal gelebt. Da habe ich, in meinem Studium habe ich gemerkt, dass mich Klima und Umwelt enorm interessiert, dass es aber gleichzeitig viel zu kurz kommt in dem, was ich gemacht habe. Da habe ich mir einfach vorgenommen, das hat auch sehr gut gemerged, weil ich hatte 2 Jahre eine Fernbeziehung, als ich in Groningen war und bin dann eben nach Schwäbisch Gmünd gezogen mit meiner Freundin, die dort eine Arbeit begonnen hat und sie hat gearbeitet und ich bin jeden Tag in die Bibliothek und habe mir alles angelesen, was es über Klima, Umwelt, Mobilitätspolitik geht und im Grunde zehre ich davon heute noch. Also ich habe ein halbes Jahr Selbststudium betrieben und ja, habe alles mir so beigebracht, was ich im Studium vermisst habe und war eine ganz coole Zeit und ja, es hat tatsächlich den Grundstein gelegt für das, was ich jetzt überhaupt, dass ich das überhaupt machen kann, was ich jetzt mache, weil dafür braucht es ja doch irgendwo ein Hintergrundwissen und wenn man sich das nicht irgendwie durch praktische Arbeit oder durch theoretische Arbeit in einem Studium aneignet, ist das sehr schwer und deshalb war das echt eine ganz gute Zeit und ja, will ich nicht missen, aber ich würde jetzt auch nicht länger als 6 Monate in Schwäbisch Gmünd wohnen, deshalb war ich ganz froh, dass ich dann nach Berlin gekommen bin. Das war 2 Wochen vor dem ersten Lockdown, also okay. War auch super Timing, ne? Ich dachte, jetzt geht's los, der Baden-Württemberger geht wie jeder Baden-Württemberger nach Berlin, jetzt geht das richtige Leben los und dann kam erstmal Lockdown für ein paar Wochen und dann 2 Jahre hatten wir ja damit zu tun, also war kein gutes Timing.
Ja, also im Lockdown, in der Pandemie und im Winter ist Berlin nicht so wie sonst. Der Berliner Sommer, die Berliner Sommer sind super, das kann man sagen. Die Berliner Winter sind lang und hart und Pandemie war überall, naja, suboptimal, könnte man sagen. Ja, Mensch, du hast mir jetzt quasi mit deiner Vorstellung so ein bisschen direkt den Wind aus den Segeln genommen. Ich habe nämlich direkt eine provokante Frage vorbereitet und du wolltest ja auch eine provokante Frage, hast du gesagt, und die kriegst du hier definitiv. Nämlich, Du bist Politikwissenschaftler und du hast ein Fahrrad, ja? Also, was qualifiziert dich überhaupt, über Klimathemen zu reden, über Radthemen, ne? Also, was ist dann, warum sollte man dir überhaupt zuhören, mein Lieber? Ne? Okay, warst ein halbes Jahr in der Bibliothek. Glückwunsch. Nein, im Ernst. Du bist kein Klimawissenschaftler, du hast auch keinen ökoakademischen Hintergrund, aber bist total knietief da reingegangen, oder? So nehme ich dich jedenfalls wahr.
Ja, ja, das kann man so sagen. Also, wir könnten ja eigentlich einen Kompromiss schließen gesellschaftlich. Entweder dürfen sich alle über Klimathemen äußern oder es dürfen sich wirklich nur die Wissenschaftler über Klimathemen äußern. Und auf die sollte man dann am besten auch noch hören. Also, dann würde ich sofort meinen Mund halten. Nee, also das ist ja gesellschaftlich, jeder darf sich äußern, wie er will. Aber natürlich, die Frage, woher kommt die ganze Expertise? Wie gesagt, ich glaube, das war in der Vorstellung von dir, hat das auch gefehlt, dass ich eben, ich war 3 Jahre bei der Klimaliste Berlin. Ja. Offiziell Mitglied, habe die Partei mit aufgebaut, also war dort verkehrspolitischer Sprecher, also offiziell Sprecher für die Berliner Verkehrswende, um gleich schon so das Ziel vorzugeben. Und habe dort auch also ganz wichtige Erfahrungen gesammelt, sowohl praktisch, weil wir halt eben Aktionen vor Ort gemacht haben im Wahlkampf, aber halt eben auch ganz viel theoretisch, weil wir einen 300-seitigen Klimaplan geschrieben haben, der ganz konkret aufzeigte mit WissenschaftlerInnen zusammen, wie denn Berlin bis 2030 klimaneutral werden könnte. Und da war ich eben federführend für das Kapitel Mobilität und habe sehr viele Interviews geführt, habe mich sehr tief in die Materie reingelesen und aber von diesem ganzen Theoretischen mal abgesehen, ich würde mal sagen, wer einfach jahrelang mit dem Fahrrad durch eine Stadt fährt, sammelt mehr Expertise als ganz viele Verkehrspolitiker, die wahrscheinlich mit dem Auto, mit ihrem Dienstwagen unterwegs sind, weil der allgemeine Fahrradfahrer, das war auch der Ansatz in den Niederlanden, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, aber in den 70er Jahren war der Ansatz dort, der ganz einfache Fahrradfahrer, der weiß am besten, wo es hakt in der Stadt, der weiß am besten, wie Radwege gestaltet werden sollen, weshalb bei allem Theoretischen, was ich mir da angeeignet habe, würde einfach die praktische Erfahrung, nämlich die Überlebenserfahrung auf dem Rad schon ausreichen, um sich in diesem Thema sehr gut auszukennen.
Sehr gut. Okay, da war allerlei dabei. Zum Beispiel, klar, wir hatten es auch letzten Mal mit Sebastian 23, wo er auch sagte, dass heutzutage im rechten Milieu zum Beispiel diese Aussage, wie hört doch bitte auf die Wissenschaft oder so, schon wie als radikale Ansage oder so gilt und so. Und nein, du sagst es genauso. Es ist, man soll auf die Autoritäten hören, auf die Wissenschaftlerinnen hören, auf jeden Fall. Und das, was du und andere machen, ist ja eben, oder ich auch, ist ja Wissenschaftskommunikation im Idealfall, ne, dass man sich genau einen Überblick verschafft, es versteht, es zusammenfasst, recherchiert und so. Und ich finde, das machst du im Großen und Ganzen eben auch ganz gut. Und klar, natürlich darf jeder was sagen. Ne? Natürlich darf jeder sich zu allen Themen äußern. Nur sollte man halt nicht so tun, als wäre man der ultimative Experte oder Expertin, wenn man weder in dem Bereich forscht, publiziert oder großartig sich eingelesen hat oder so. Also nur so ein bisschen Demut oder ein bisschen eben auch Verhältnismäßigkeit.
Ja. Ja, und das ist ja bei Journalisten. Journalisten haben entweder Journalismus studiert oder kommen aus einer Fachrichtung. Also wenn du Journalismus studierst, bist du ja eigentlich Experte in nichts, aber hast halt die Fähigkeit, dich sehr, sehr schnell irgendwo reinzulesen. Tatsächlich, wie du sagst, Wissenschaftskommunikation, weil Leute sagen immer, ja, woher weißt du das? Also ich lese einfach sehr viel. Ich gebe nur das wieder, was sehr kluge Leute aufschreiben, sowohl im Klimabereich als auch im Verkehrsbereich. Und das ist im Grunde keine Kunst. Man muss es nur wollen und man muss es nur irgendwie ganz gut machen können. Und dann kann sich jeder zu einem Thema äußern, weil das Wissen ist ja nicht das Problem. Also wir haben auch im Verkehrsbereich so viel Wissen über, wie Dinge gestaltet werden können. Das aber in eine gelebte Praxis, auch in eine gelebte Kommunikation zu übersetzen, die Menschen tatsächlich auch erreicht, das ist ja tatsächlich die größere Lücke. Und in die Lücke sollten noch viel mehr Leute reingehen. Und da entsteht aber auch gerade was, ist so mein Eindruck.
Ja, also vielleicht, also übrigens nochmal Experte für alles und nichts, im Gegensatz zu Philosophie-Absolventen wie ich, die haben natürlich, nein Quatsch, da ist man erst recht Experte für alles und nichts und die Welt im Großen und Ganzen ein bisschen. Und ich stimme zu, es entsteht ganz viel Wissen, ich knüpfe direkt mit deiner letzten Aussage an, es entsteht ganz viel Forschung, es entsteht ganz viel Erkenntnis Und die Frage ist ja, wie so oft, wie die Erkenntnisebene, also die Theorie in die Praxis übersetzt wird, wie es anknüpft. Und da müssen wir doch eigentlich festhalten, Stichwort Verkehrswende, Stichwort Fahrradfahren, du hast gerade auch das Wort Überleben auf dem Fahrrad so ein bisschen reingeworfen, da läuft's doch, da ist doch Luft nach oben. Ne? Da ist doch irgendwie tatsächlich noch Luft nach oben in der Realität, der deutschen Realität als Fahrradfahrer, als Fahrradfahrerin. Warum?
Absolut, ja.
Warum?
Ja, also da muss ich vielleicht echt sagen, 3 Jahre Niederlande prägen enorm einfach, wie man auf das Thema Verkehr blickt, ne? Weil du einfach mal hinter den Schleier blickst und siehst, wie es anders sein kann. Und wenn du das einmal siehst, dann kannst du das nicht mehr rückgängig machen, was den Nachteil hat, dass sehr schöne Städte, wie unter anderem Wien, zwar vielleicht schön sein mögen und alles, aber du halt einfach diese Mengen an Autos, dass du die einfach nicht sehen kannst. Und mir wurden schon viele schöne Städte, die auf dem Papier eigentlich ganz schön sein sollen, kaputt gemacht, weil ich eben diese Autoperspektive mittlerweile habe und sehe, dass einfach so viele Autos unterwegs sind. Und ich denke, ja, alle, die irgendwie sensibel sind, spüren das, dass es gibt eine Raum-, Luft-, Flächen-, Lärm-, Hoheit von Autos. Mhm. Und ja, es ist einfach ein Mangel an Vorstellungskraft sehr vieler Menschen, weil das einfach die Normalität seit 70 Jahren ist, sich Dinge vorzustellen, die noch nicht sind und die eventuell besser sein könnten. Und das ist halt eben so, an die Vorstellungskraft der Menschen gehen, das ist so der härteste Punkt, weil, also wir haben es ja auch in der Corona-Pandemie erlebt, Leute gewöhnen sich so schnell an Ausnahmesituationen und also mir ging es zum Beispiel so, ich habe plötzlich ganz vergessen, wie das ist, ohne Maske rumzulaufen oder irgendwie nicht sich ständig mit irgendwelchen Restriktionen konfrontiert zu sehen. Also man gewöhnt sich an Ausnahmezustände, das ist zwar gut, als eine gute Überlebensstrategie, aber ist natürlich auch schlecht, um wirklich Dinge anders zu gestalten. Und das ist eben im Verkehr, das ist wirklich die größte Hürde, den Menschen die Vorstellungskraft geben, sich das anders vorzustellen. Weil an der fehlt's. Und deshalb verweise ich in meiner Arbeit auch sehr oft auf die Niederlande, weil eigentlich wir nur ein Nachbarland haben und da können wir hingehen und dann sehen wir, wie es dort geht. Und ich denke, jeder Mensch, der irgendwie bei Sinn und Verstand ist, würde jetzt nicht sagen, oh, also in Utrecht, im Zentrum von Utrecht rumstehen und sagen, ach, ich wünsche mir jetzt die Innenstadt von Stuttgart wieder zurück oder so. Also, ja, Leute sagen dann, oh, das war so toll, aber dann kommen sie zurück und meinen, ja, hier geht's ja sowieso nicht. Also diese Transferleistung hinzukriegen, das ist aber immer noch die größte Herausforderung.
Ja, das verstehe ich. Ich habe die Leistung gerade selber, ich habe schon ein paar Mal in dem Podcast erwähnt, ich bin gerade umgezogen, auch innerhalb Berlins. Ich werde nicht sagen, von wo nach wo, aber ich war, meinen alten Ort kann ich jetzt sagen, ich war in einer sehr ruhigen Nebenstraße von Neukölln und habe dann tatsächlich auch eine schöne, so eine Dachgeschosswohnung gehabt. Nachteil, die wurde irre heiß, an Sommertagen das schon, aber sie war in einer kleinen, irrelevanten Nebenstraße und hatte dementsprechend so gut wie keinen Autoverkehr. Das heißt, sie war sehr, sehr ruhig. Und das war schön. Und jetzt wohne ich woanders, wo ich auch schön wohne, aber eine große Ader durch mein jetziges Viertel tatsächlich läuft so 80, 100 Meter von hier entfernt. Das heißt, auf meinem Balkon höre ich Autos. Und das, was du gerade angesprochen hast, die Adaption an die neue Situation, die wird mir auch noch gelingen. Aber ich wohne jetzt so 5, 6 Wochen hier und sie ist mir noch nicht ganz gelungen. Und so ein bisschen verleidet in mir das schon den Balkon tatsächlich, so ein klein wenig. Aha.
Ja, ich glaube, also die Erkenntnis hatte ich jetzt gerade hier in Wien, weil das dort auch ähnlich abgelaufen ist wie in vielen deutschen Städten.
Warte mal, hier in Wien, Entschuldigung, vielleicht mal zum Einhaken für alle, die es nicht wissen. Du bist gerade in Wien. Also gerne was zu Wien sagen, zu deiner Erfahrung, aber gerne auch dann, was du da machst und so.
Also vielleicht erstmal die grundsätzliche, einfach so den prägnanten Satz, der mir hier kam, ist einfach, in Wien ähnliche Entwicklung wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Alles wurde für den Autoverkehr freigegeben. Das war einfach das große, zukunftsträchtige Verkehrsmittel. Und dann irgendwann mal hat man erkannt, okay, das war alles ein bisschen zu viel. Aber im Grunde, so die großen Dinge konnte man bis heute nicht korrigieren. Und es ist auch so, wenn du die Menschen auf einer Metaebene fragst, auch Menschen, die ein Auto haben, ist das Verkehrssystem gut, so wie wir es haben? Oder haben wir nicht vielleicht zu viele Autos in der Stadt? Dann würde wahrscheinlich eine große Mehrheit das mit Ja beantworten.
Ja.
Aber sich persönlich daraus Konsequenzen zu ziehen, nicht unbedingt, dass man sein Auto jetzt verkauft, das ist ja nochmal eine ganz andere Logik dahinter, aber dass man zum Beispiel bewilligt, dass die Straße vor deiner Haustür eben von einem Parkplatz in einen Fahrradweg umgewandelt wird oder so. Da sträuben sich dann doch sehr viele Menschen, weil einfach diese Mobilitätsroutine so stark in den Genen oder in der Gewohnheit mittlerweile verankert ist, dass selbst wenn man in der Abstraktion erkennt, dass etwas schlecht ist, man keine persönlichen Konsequenzen so daraus ziehen kann, weil eben einem die Veränderung sehr schwer fällt. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, in der ganz, ganz viele Städte eben stecken. Wir alle wissen eigentlich, so wie es jetzt ist, ist es nicht perfekt und es könnte eigentlich viel besser sein. Aber wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir es entweder für alternativlos halten oder uns nicht vorstellen können, wie es tatsächlich anders sein kann.
Ja.
Und ja, was mache ich in Wien? Ich bin zum allerersten Mal, das ist, also zum ersten Mal hat mich eine Stadt direkt eingeladen, um die Radwege-Offensive, wie sie das hier nennt, anzugucken und mich einfach das vorzustellen, was die hier gerade machen. Und da hatte ich ein nettes Gespräch vorhin mit dem Radverkehrsbeauftragten von Wien, von der Mobilitätsagentur, Martin Blum heißt der. Und die haben mir einfach so präsentiert, was sie machen. Und dann haben wir noch eine Stunde eine Radtour durch die Stadt gemacht.
Okay.
Und ja, ich glaube, die erhoffen sich, das ist kein direktes Geben und Nehmen. Also sie erhoffen sich, dass ich vielleicht irgendwann mal einen Artikel über die Stadt Wien schreibe. Und dann erhoffen sie sich natürlich, dass ich positiv berichte. Also es ist im Grunde Lobbyismus. Ich schaue mir das aber gerne an. Ich lasse mich gerne informieren und nehme auch gerne diesen Trip mit, weil ich war tatsächlich noch nie in Wien. Und wenn man dann schon eingeladen wird, dann nimmt man das doch sehr gerne mit. Und ist natürlich ein Riesenprivileg. Also das wäre vor einem Jahr, wo ich stand, beruflich einfach komplett undenkbar gewesen, dass ich mal hier eingeladen werde.
Ja, das Sinnvolle mit dem Guten verbinden und auch vielleicht Arbeit mit Freizeit. Ich war tatsächlich auch schon ein, zwei Mal in Wien, aber auch das letzte Mal auch mit einer soliden Mischung aus Arbeit. Also ich habe einen Vortrag gehalten und dann ein paar Tage Urlaub drangehängt. Auch eine tolle Stadt auf jeden Fall, finde ich auch. Wo knüpfe ich jetzt an? Ich habe gerade, apropos Städte, ich habe in Münster studiert. Weißt du das eigentlich? Haben wir schon mal drüber gesprochen? Ich habe in Münster studiert.
Hast du mir mal gesagt, ja. Fahrradstadt Deutschlands.
Die Fahrradstadt Deutschlands, ganz genau. Ja. Und ironischerweise war ich in Münster größtenteils Autofahrer. Das back in the day, man kann es sich nicht vorstellen.
How aber dare
ich,
you?
Ja, sorry, ich war jung und brauchte die Karre. Und ich hatte wirklich einen Golf und das Ganze ist schon echt einige Jahre her. Ich habe einen Führerschein. Ich fahre mittlerweile nicht mehr. Ich habe kein Auto seit 12 Jahren vielleicht oder so, länger. In Münster bin ich tatsächlich noch Auto gefahren und weil meine Eltern wohnen auch irgendwie so gar nicht so weit weg, also da in Autofahrnähe. Und da war das irgendwie ein bisschen. Aber jetzt im Nachhinein, da hatte ich auch nicht. Ich hatte noch nicht so das Bewusstsein wie heute, muss man sagen. Erstens, ne, es waren nicht so, Klimathemen waren nicht so ganz in meinem Kopf drinne. Und zweitens auch tatsächlich, ich bin auch kein so super sicherer Fahrradfahrer. Du hast es auch schon gesagt. Also, und so unbedingt angenehmer wird es auch nicht, wenn so 1000 Leute Fahrrad fahren durch die Gegend und dann die Autofahrer auch noch gegen die Fahrradfahrer. Und das war aus Autofahrperspektive auch eher stressig. So in Münster musste man schon irre aufpassen, dass einem keiner in die Karre fährt, dass man keinen toten Winkel hat und so. Und das ist bei mir Gott sei Dank immer gut gelaufen. Und ich bin auch ein vorsichtiger Autofahrer gewesen, glaube ich. Aber einfach war es nicht.
Ja, in der Verkehrsforschung sagt man Safety in Numbers. Also für den Radfahrer, je mehr Radfahrer unterwegs sind, desto sicherer wird es für sie, weil die Autofahrer eben mehr auf sie achten.
Ah.
Weil sie wissen, von jeder Seite, rechts oder links, könnte jemand kommen. Und da wagt man sich eben vorsichtiger vielleicht in eine Kreuzung rein oder biegt vorsichtiger ab. Also das ist etwas, was in Groningen, Niederlanden, Utrecht sehr gut zu beobachten war die letzten Jahrzehnte. Einfach je mehr Radverkehr es gibt, desto sicherer wird er auch, weil die Autofahrer sie auf dem Schirm haben.
Aber desto weniger Freiheit hat man irgendwas. Desto weniger Freiheit, Hashtag Wissing, Hashtag FDP. Nein, im Scherz, im Ernst. Ich meine, wir haben so eine Problem, diese Fahrraddiskussion, diese Mobilitätspolitik auch richtig zu denken irgendwie, ne? Und wir haben fast schon die tragische Situation, dass Klimapolitik, Verkehrspolitik, dass das alles in so auch ja populistische Narrative eingebettet ist, in so Streitereien zwischen links und rechts. Wie siehst du da gerade die Lage? Also wenn ich jetzt so, ne, Name-Dropping, weiß ich nicht, liberale Politik oder Autopolitik oder was geht dir durch den Kopf?
Also ich glaube, dass wir Themen in rechts-links aufspalten, das ist ja kein Thema oder keine Sache, die der Verkehrspolitik zu eigen ist. Also ganz, ganz viele Themen, ne, von Sozialpolitik, Wohnungspolitik, alles wird ja in rechts-links aufgespalten und Parteien haben oft diametral unterschiedliche Ansichten zu einem Thema. Also das ist ja nicht neu. Die Frage ist, inwiefern es doch einen Minimalkonsens gibt, und da bin ich eigentlich doch relativ optimistisch in den letzten Jahrzehnten, dass es ja selbst bei konservativen Parteien, wir haben das in Berlin gesehen, die CDU, sie hat zwar sehr viel jetzt wieder verlangsamt, wieder zum Teil rückgängig gemacht, aber zumindest sagt sie dennoch, wir wollen mehr Radwege bauen als die Vorgängerregierung. Ja, ich weiß, die Radwege, es geht auch immer darum, wie, also was für Radwege, nicht irgendwelche Radwege, sicher. Aber ich fand für mich war das so ein Indiz dafür, dass selbst konservative Parteien, die traditionell dem Automobil sehr nahe stehen, dass selbst die sich nicht mehr leisten können, zu sagen, Radwege, was soll der Scheiß, das brauchen wir hier nicht. Und ich glaube, das ist durchaus eine Diskursverschiebung, dass wir einen Konsens erreicht haben, dass Radwegeausbau im Grunde eine gute Sache ist. Und nicht nur Radwegeausbau, generell ein Umbau zu einer autoärmeren, fahrradfreundlicheren, lebenswerteren Stadt. Ich würde sagen, das ist unter den demokratischen Parteien durchaus ein Konsens. Da wird sich natürlich gestritten in der Intensität, in der Art und Weise. Aber es gibt diesen Grundkonsens. Und das ist, glaube ich, ein Riesenfortschritt im Vergleich zu vor ein paar Jahrzehnten, wo niemand über diese Themen so richtig politisch geredet hat. Also da wurde sehr viel erreicht. Natürlich ist es sehr ärgerlich, wenn eine so sinnvolle Sache wie den Menschen die Möglichkeit geben, sich so umweltfreundlich wie möglich in der Stadt fortzubewegen mit dem Fahrrad, dass das ein Rechts-Links-Thema ist, dass das polarisiert, dass da Freiheit gegeneinander ausgespielt wird. Also die Diskurslage ist noch komplett, also toxisch in manchen Bereichen. Ne? Aber die Frage ist, auf was konzentriert man sich? Konzentriert man sich so auf diese alltägliche politische Debatte, die auch einfach dumm ist manchmal, das muss man sagen, ne? Einfach die Leute den Verstand vernebelt, wie zum Teil geredet wird, nicht faktenbasiert, nicht vernunftbasiert, oder aber guckt man sich doch auf ein breiteres Bild, und da hat sich durchaus was getan, würde ich sagen, ja.
Es tut sich was, ich würde auch sagen, also ich probiere auch einen optimistischen Blick so zu wagen, es fällt mir nicht immer einfach, auch angesichts der Realitäten, auch der politischen Realitäten. Jetzt in Berlin gibt es einen Fall, du hast bestimmt davon gehört, da gab es eine Straße, wo der Verkehr reduziert wurde aus Gründen der Luftqualität, und dann hat man das jetzt ein paar Jahre gemacht unter der alten Regierung eben, ne? Und dann wurde jetzt quasi geguckt, hat sich denn die Luft, also von 50 auf 30 oder so, und dann hat sich denn die Luftqualität verändert, und ja, sie hat sich verändert, zum Positiven. Und dann wurde jetzt politisch entschieden, ja geil, dann machen wir wieder 50. Jetzt ist ja...
kleine Korrektur, ja, das wird nicht politisch entschieden, das ist tatsächlich rechtlich der Fall. Ah. Also ja, es gibt eine Straßenverkehrsordnung, die setzt als Regelgeschwindigkeit 50 vor. Es gibt Ausnahmen, wenn eben die Luftverschmutzung zu hoch ist, dann darfst du auf Tempo 30 runter. Das ist aber die verquere Logik. Wenn dadurch die Grenzwerte eingehalten werden, dann verliert man gleichzeitig die Rechtsgrundlage für Tempo 30, weshalb wieder Tempo 50 eingeführt werden muss. Ja. Natürlich muss man nachweisen, dass nicht sofort danach wieder die Grenzwerte gerissen werden, aber da die Autos zum Glück immer sauberer werden, in Anführungsstrichen, also relativ zu vor einigen Jahren, werden die Grenzwerte wohl über vielen Orten mittlerweile eingehalten, und dadurch verliert man diese Rechtsgrundlage. Dass das natürlich vollkommen schwachsinnig ist im Gesamtbild, ist natürlich klar, weil dass man eine Straße nur auf Tempo 30 runterdrosseln darf wegen der Luft und nicht wegen der allgemeinen Sicherheit oder Lebensqualität, das ist ja vollkommener Unsinn. Vor allem in Berlin hat das Straßen betroffen, die keinerlei sichere Radwegeinfrastruktur haben. Zum Beispiel auf der Leipziger Straße, wo einfach mal ein Radweg endet im Nirvana. Dort sollte dort war Tempo 30 wegen Luftverschmutzung und das soll jetzt eben wieder aufgehoben werden. Und dort lässt man die Radfahrer einfach ins Messer laufen. Und wir hatten ja tragischerweise einen tödlichen Unfall auf der Leipziger Straße in Berlin, wo eben Fußgänger, also eine Frau mit ihrem, glaube ich, 4-5-jährigen Kind, wollte die Straße überqueren und da kam ein SUV-Fahrer oder ein Autofahrer, 83 Jahre alt, mit vielleicht 80 km/h und ist da drüber gebrettert. Und die wurden erwischt auf einem nicht geschützten Radweg, die beiden Fußgänger. Wenn der Radweg geschützt gewesen wäre, hätten die Fußgänger wenigstens noch 1-2 Meter sich vorsichtig nach vorne tasten können. Und das sind so symptomatische Dinge einfach von Todesursachen, die ganz einfach politisch hätten verhindert werden können. Und das ist eben das Tragische. Und es ist auch voll richtig, dass man das instrumentalisiert, ist ja immer der Kritik. Es ist keine Instrumentalisierung, wenn es ein offensichtliches politisches Problem gibt, dann, und wenn die Ursache und also Ursache-Wirkung, wenn die ganz klar einfach ist, dann ist das eine moralische Pflicht, das anzusprechen. Und nur die, die überhaupt keine Veränderung wollen, die kommen dann mit dem Instrumentalisierungsvorwurf. Also das ist vollkommener Quatsch. Und ja, da ist einfach enorm viel noch zu tun. Ja, und ja, das war einfach dieses Beispiel von der Leipziger Straße.
Ja, danke für die Korrektur auf jeden Fall. Es ist also kein politischer Schwachsinn im engeren Sinne, sondern erstmal rechtlicher Schwachsinn, wobei es ein Jahr...
Ja, was ja politischer Schwachsinn vorausgegangen ist.
Genau, ne?
Hängt ja alles zusammen. Ja.
Es hängt alles mit allem zusammen, wie wir auch mit Sebastian letztes Mal noch herausgefunden haben. Total. Und ich denke auch, der Instrumentalisierungsvorwurf, den muss man sich auch nicht so einfach anziehen, beziehungsweise Vorsicht dabei, weil du schon genau sagst. Man muss gucken, was hängt womit zusammen, ne? Und nutzt man etwas als illegitimes Vehikel, sage ich mal, möchte man eine Botschaft auf Kosten anderer irgendwie transportieren oder geht es wirklich um die Sache? Ist es irgendwie Whataboutism? Geht es um irgendwas anderes oder geht es wirklich um die Sache? Und so wie du schon eben geschildert hast, es geht ja schon um auch elementare ethische Kategorien wie Sicherheit, wie das Leben von Menschen, wie das gute Leben miteinander in der Stadt und so. Ne? Und das sind dann eben auch Kategorien, um die es bei, also die politisch sind, um politische Kategorien, die auch das Ziel guter Politik sind. Einfach. Und da wird dann nichts instrumentalisiert, sondern es ist genau das, was Politik regeln soll.
So. Ganz genau. Und du hast es richtig angesprochen. Also im Grund ist die gesamte Verkehrsfrage und das ist auch der Grund, warum ich mich so für dieses Thema mittlerweile interessiere, weil es so viele andere Ebenen berührt. Also es berührt nicht nur Verkehrspolitik, es berührt Gerechtigkeit, es berührt Teilhabe, es berührt wie leben wir als Menschen sicher und rücksichtsvoll miteinander zusammen und wie teilen wir einen begrenzten öffentlichen Raum, der im Moment einfach enorm von Autos dominiert ist. Und das ist im Grunde, ist es ja, die Verkehrsfrage ist eine grundlegend ethische Frage und die im aktuellen Status quo enorm unethisch beantwortet wird, nämlich die Stärkeren, die Lautesten, die kriegen den größten Anteil des Kuchens und die Schwächeren, die es nicht schaffen, sich finanziell oder anders wie zu organisieren, die schauen in die Röhre, wissen leider oft gar nicht um ihre Lage, weshalb es auch so schwer ist zu korrigieren, ne? Also Menschen überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass sie diskriminiert werden, das ist manchmal nicht so leicht, aber das ist es ja am Ende, es sind ganz, so ganz tiefe moralische Fragen, die im Verkehr derzeit auf der Strecke bleiben und die wir adressieren müssen. Und das ist zum Beispiel, wie es in den Niederlanden auch so gut geklappt hat in den 70er Jahren, dort wurde, die Menschen haben ja nicht freundlich Bitte gefragt nach den Radwegen, sondern da sind so viele Kinder sind auf den Straßen dort gestorben und da gab es einen riesen Aufschrei, es gab die größte Massenbewegung in der Geschichte des Landes und die war am Ende erfolgreich, weil sich die Menschen eben in dieser ethischen Frage aufgrund ethischer Fragen auf die Straße begeben haben und protestiert haben. Also das ist keine technische Sache oder so, es ist tief moralisch alles, weshalb ich mich auch weigere, mich also nicht moralisch zu argumentieren, weil am Ende ist es moralisch. Das triggert vielleicht manche, aber am Ende geht es genau darum.
Ja, das finde ich gut. Ich denke, es ist ja auch irgendwie so ein Etikettenschwindel, wenn man anderen Leuten Anführungsstrichen Moralpolitik vorwirft. Das wird ja ganz oft ein Thema, das ich auch oft und gerne diskutiere. Das wird einen ja so als Label, als Etikett, so als abfälligen Präfix eigentlich. Eine Moralpolitik versus die echte Politik versus Realpolitik, was auch immer das sein soll. Dabei ist Realpolitik moralisch und gute Politik, wenn sie das Gute miteinander, das Füreinander, das gemeinschaftliche Zusammensein einer Gesellschaft und ihrer Mitglieder beschreibt, dann ist es verdammt nochmal moralische Politik. Punkt. So.
Ja, und wenn wir in die Vergangenheit gucken, also so gut wie jeder gesellschaftliche Fortschritt wurde mit moralischen Argumenten erstritten. Also
Ja.
wenn wir an Abschaffung der Sklaverei, Frauenbewegung, LGBTQ-Bewegung, also das ist ja nicht rational irgendwie begründet worden, sondern mit, oder Arbeiterbewegung auch, mit zutiefst moralischen Fragen. Es kann manchmal sein, dass Moral zu einem zu frühen oder zu einem falschen Zeitpunkt kommt. Das mag alles richtig sein. Man muss, wie Marx sagte, der gute Revolutionär muss das Gras wachsen hören, ne? Aber ich bin optimistisch, dass das Gras immer hörbarer wird und dass immer mehr Menschen eben sensibel genug werden, um die moralische Frage in der Verkehrsfrage zu erkennen. Und da braucht es halt eben Protagonisten. Und ich zähle mich da jetzt einfach mal dazu, die halt in der öffentlichen Kommunikation, sei es über Social Media, sei es über auch meine Zeitungsbeiträge oder schöne Podcasts oder so, ne, die dieses Thema immer, also so dieses Bewusstsein schaffen für die moralische Frage im Verkehr.
Das finde
Weil
ich,
am
ja.
Ende, ja, vielleicht noch als letztes, denn für mich ist der Klimawandel das eigentlich das schwächste Argument für die Verkehrswende. Wir können es gerne nutzen, wenn es was hilft, aber erstens, wenn morgen die Wissenschaft sagt, oh, es gibt keinen Klimawandel, wir haben uns vertan, dann stehe ich übermorgen weiter da und sage, ich möchte trotzdem über meinen Radweg hier auf der Straße, weil eine faire, eine soziale, gesunde und ja, demokratische Verkehrspolitik hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Und auch in einer 3 Grad wärmeren Welt will ich Fahrrad fahren, will ich vielleicht erst recht Fahrrad fahren, weil wir uns die Autos aufgrund der Hitze nicht mehr in unseren Städten leisten können. Also
Ja.
Klimawandel spielt in meiner Arbeit zumindest im Verkehrsbereich kaum eine Rolle. Es geht um tiefe moralische Fragen, die wir gerade ja schon gesprochen hatten.
Das finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass du es eindeutig sagst, ne? Weil manchmal druckst man ja auch so ein bisschen rum und sagt, ja, ach, Moral, das muss auch so sein und gibt das so verschämt zu. Ich denke, das sollte man nicht tun. Ich denke, man sollte die Moral und Ethik als Projekt der Moral auch rehabilitieren. Und ich probiere das ja auch in meinem Buch zum Thema Freiheit und so, da sage ich das auch. Ethik und Moral, das sind keine Schimpfwörter. Das sind wichtige Projekte des gesellschaftlichen Zusammenhalts, des solidarischen Zusammenhalts, eben auch klassischerweise und seit Jahrtausenden des guten Lebens. Punkt. Und
Ja,
ja, bitte. Ja.
sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen,
Nein,
aber
nein.
mir fällt auch noch Fridays for Future ein, vielleicht die letzte sehr erfolgreiche Gesellschaftsbewegung, ne, die ja die Hauptaussage von Fridays for Future war: Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Also
Und was sich reimt, ist gut, ne? Was sich reimt, ist
was
gut.
sich reimt, ist gut, aber die Thematik war ja enorm moralisch aufgeladen, nämlich dass junge Menschen ihr Recht auf Überleben von den Älteren einfordern. Also zutiefst moralische Fragen. Und Fridays for Future war ja enorm erfolgreich, würde ich jetzt einfach mal sagen, in der Art und Weise, wie es die Kommunikation in Deutschland zum Klimawandel, zur Klimapolitik vorangebracht hat. Und einfach Greta Thunberg, die sich da hinsetzt als kleines Mädchen und einfach nichts tut, sich auf die Straße setzt oder vors Gebäude, vors Parlamentsgebäude mit ihrer Message, die alle verstanden haben eigentlich. Also am Ende ohne Moral geht's nicht. Das haben einfach die letzten Bewegungen sehr gut bewiesen.
Und gleichzeitig gibt es eben so viel Anti, ne? So viel ja Reaktanz, kann man an anderer Stelle auch noch nachlesen, also diese Trotzreaktion, die ja Reaktanz heißt, ne? Also je mehr auch Leute wie du oder ich oder Greta Thunberg oder andere oder Fridays for Future und wie sie alle heißen, oder letzte Generation natürlich auch als Beispiel, dass die in die Offensive gehen und sagen, wir wollen das und das und wir wissen, was wir wollen und wir wissen auch, warum wir es wollen, desto mehr Leute kriegen den Rappel auch, ne? Desto mehr
Ja.
Leute, ja.
Ich glaube, also man kann den Bogen überspannen mit Moral, das ist natürlich klar,
Ja.
ne? Und ich glaube, was jetzt der letzten Generation einfach so ein bisschen fehlt, warum sie in der breiten Mehrheit nicht anschlussfähig ist, ist, dass dieses, wir rasen jetzt in eine Klimahölle oder so, dass auch wenn es sehr heiß ist, das wird einfach in der Realität nicht so erlebt. Wir leben immer noch sehr gut und alles andere mit hier Klimahölle, dies, das, das mag wissenschaftlich alles gut bewiesen sein, aber es setzt halt eine gewisse Abstraktion der Zukunft voraus, die einfach sehr viele Menschen nicht haben. Und ich glaube, dass das am Ende, ich war am Anfang also sehr dafür, für die letzte Generation, jetzt bin ich wieder so ein bisschen davon weggekommen, weil man doch einfach gucken muss, wann man vielleicht den Bogen überspannt hat und dass wir eine Kommunikation brauchen, im Verkehr, aber auch im Klimabereich, die Menschen irgendwo in ihrer Realität abholt.
Ja.
Also deshalb, also sage ich beim Klima oder auch immer so, dieses ganze Kipppunkte-Konzept und wir rasen auf eine Wand zu und es ist 5 vor 12,
ja.
Das berührt ja nicht die Realität der Menschen, weil selbst wenn es Kipppunkte im Ökosystem gibt, die sehen wir als Menschen nicht. Wir wissen nicht, wann sie eintreten und Kipppunkte verändern sich vielleicht in einem erdgeschichtlichen Zeitraum tatsächlich von heute auf morgen, aber nicht in einem menschlichen Zeitraum, der über 80 Jahre vielleicht blickt oder noch kürzer. Also deshalb glaube ich, dass wir eine Sprache brauchen, die Menschen wirklich abholt. Wie die genau aussieht, das ist natürlich jetzt die goldene, also niemand hat den goldenen Schlüssel in der Hand, der die Gesellschaft einfach rumdrehen kann, das ist klar, ne? Aber wir müssen da uns vielleicht das bewusst werden, dass man Menschen in ihrer Realität in der Gegenwart abholen muss und nicht zu abstrakt von irgendwelchen Dingen redet, die man vielleicht am Ende gar nicht nachweisen kann, denn es ist tatsächlich seit den 60er Jahren 5 vor 12 und die Menschen fragen, ja, wann kommt denn jetzt die 12? Ja, wir sind schon mittendrin, ne?
Ja.
Also alle Entwicklungen, die der Klimawandel mit sich bringt, erleben wir ja heute schon.
Ja.
Von Extremwetter, von Flucht, Migration, von Kriege um Wasser, um Ressourcen. Das alles erleben wir schon. Und meine bescheidene Meinung ist, dass wir das, was jetzt schon in den Ansätzen global sichtbar ist, dass wir das besser aufzeigen und den Menschen klar machen, so wie es jetzt ist, das verstärkt sich, wenn wir eben nicht ins Handeln kommen und nicht irgendwie eine zukünftige Katastrophe an die Wand malen, die einfach so nicht kommen wird von heute auf morgen. Ne? Also die kommt vielleicht, aber nicht so, dass wir plötzlich morgen in einer komplett veränderten Welt aufwachen. So funktioniert das Klimasystem nicht. Und da müssen wir die Realität des Klimasystems an die Realität der Menschen irgendwie anpassen.
Oh Mann, da wäre jetzt so viele drin, wo ich anschließen könnte. Ja, es stimmt. Ne? Also auch das ist vielleicht die gute Nachricht ist, die Apokalypse findet nicht morgen mit einem Knall statt. Ne? Auch das ist ein Thema, das immer wieder bewegt. Ne? Also, sondern ganz leise, schrittweise kann der Niedergang stattfinden, auch so, dass man ihn nicht bemerkt, das vielleicht. Sonst, wo möchte ich anschließen? Ja, mir hat auch in der letzten Generation erstmal gefallen, das Disruptive, ne? Dass die so ein bisschen weniger Hippie sind, sondern ein bisschen so, hey Leute, und wir stören wirklich Abläufe und wir stören aus gutem Grund und sorry, dass wir stören, aber es muss sein und so. Das fand ich anfangs gut, aber da hat sich dann die Bewegung irgendwann, ich fand es auch gut, dass die dann gesagt haben, wir machen jetzt keine Verkehrssperren mehr oder sowas, das war ja dann zeitweise auch, aber long story short, du hast recht, ne? Also so Erzählungen wie Klimahölle und sowas, ne? Also wenn super heiß ist an einem schönen Sommertag, holen die Leute halt die Grillwürste raus, so Punkt. Ne? Und klar, das ist ja auch der Unterschied zwischen Klima und Wetter. So schönes Wetter. Oder Frage an dich, lieber Ingvar, darf man denn überhaupt noch schönes Wetter sagen? Gibt es noch schönes Wetter oder müssen wir mit der Moralkeule kommen, mit der Klimamoralkeule und den Leuten, die Grillwürstchen und seien sie vegan rausholen, sagen, hey, es gibt kein schönes Wetter, es gibt alles, es gibt nur noch Niedergang und Klimahölle. Nein, ich polemisiere, aber du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Also wie kann man ein Bewusstsein bei Leuten schaffen, ohne dass die sofort abkotzen?
Ja, also nach diesem Sommer kann man auf jeden Fall getrost wieder von schönem Wetter reden, weil es gab sehr selten. Also gerade auch in Freiburg ist ja die sonnigste Gegend Deutschlands offiziell. Es war sehr verregnet. Bisher war es eigentlich ja für die Natur, für die Pflanzen, also perfekt, also besser geht's eigentlich nicht, das Wetter muss man sagen. Ja, aber der Mensch war, glaube ich, die letzten 5 Jahre einfach was anderes gewöhnt und plötzlich erscheint es irritierend, wenn es einfach auch mal wieder regnet im Sommer, was früher ein ganz normaler Sommer war.
Ne? Ja.
Gut, jetzt gab es ja die Statistik, dass es wohl so viel Regen gab wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, aber dieses Abwechslungsreiche war im Grunde ganz normaler Sommer, weshalb es sehr gute Gründe gab, tatsächlich Urlaub in Südeuropa zu machen. Die hatte ich in den letzten Jahren gar nicht mehr so gesehen, weil also im Juli zieht mich nichts mehr nach irgendwie Italien, wo es ja noch heißer ist.
Voll.
Ja. Und ja, also ich glaube, mit Moralisierung von individuellen Konsumentscheidungen tue ich mich generell schwer, weil ich weiß, wie widersprüchlich wir alle in unserem Alltag sind und man sollte A, den moralischen Maßstab nicht immer dort anlegen, wo man selber sich gerade befindet, ne? Mhm. Also weil zum Beispiel, ich esse ab und zu Fleisch, das gebe ich einfach zu, ich weiß, es ist schlecht, aber man macht es einfach ab und zu, ja. Ich bin auch schon mal geflogen, also wir alle haben schon mal was gemacht und wenn wir da jetzt in so eine vergleichende Argumentation reinkommen, das spaltet nur, das führt tatsächlich zu nichts, weil der Klimafreundlichste ist wahrscheinlich der Aussteiger, der Selbstversorger und das sind wir alle nicht, weshalb wir alle, wer unschuldig ist, soll den ersten Stein werfen und ich denke, wir alle sind Teil eines Systems, dass wir verändern müssen und wir müssen uns viel lieber gemeinsam politisch organisieren, als vereinzelt als Konsument irgendwas zu machen. Das soll jeder machen, aber das ist am Ende natürlich nicht die Lösung. Am Ende geht es darum, politisch Mehrheiten zu finden, um Regeln zu etablieren, die für alle gültig sind, weil das ist ja der Grund, warum Leute immer noch fliegen so viel, nicht weil sie nicht wissen, dass das schlecht ist, sondern weil sie keine Hoffnung darauf haben, dass wenn ich mich jetzt einschränke, was für einen Effekt hat das denn, wenn es die anderen ja nicht machen? Ne? Also dieses Collective Action Problem, was man aus der Psychologie kennt, dieses Leute organisieren sich nicht, weil es immer Freerider gibt, also Leute, die aus der Reihe tanzen.
Trittbrettfahrer.
Trittbrettfahrer, genau. Hm. Vielleicht kommen wir dazu und ich finde das ein spannendes Thema, weil leider genau so ist ja die globale Klimapolitik aufgebaut. Ein Meer an Individualisten, die alle zwar Versprechen abgeben, aber es gibt keine gegenseitigen Versicherungsmechanismen, dass diese Versprechen tatsächlich auch eingehalten werden, weshalb es eben das Trittbrettfahrertum das Problem nicht gelöst hat und weshalb es tatsächlich Trittbrettfahrer gibt, die das Vertrauen in das gesamte System immer weiter aushöhlen und ja, wir müssen uns politisch organisieren, das ist eigentlich klar, daran führt kein Weg vorbei und ja, ich möchte keine individuelle Verzichtsthematik führen, weil die ist nicht zielführend, das haben die letzten Jahre auch gezeigt.
Ja, ich würde auch sagen, also man soll es halt nicht zu sehr forcieren. Man sollte Leute sicherlich animieren, bewusst zu leben, klimabewusst zu leben, verantwortlich mit den Ressourcen der Erde umzugehen, aber sich so gegenseitig an die Gurgel zu gehen oder möglichst diesen Diskurs toxisch und aggressiv zu führen und so eine Verzichts- und Klimafrömmigkeit, ne, und dass man quasi alles Lebenslustige und Lebensfreudige aufgibt zugunsten irgendwelcher Ziele der Enthaltsamkeit und des Verzichts, da geht es dann ja auch schon vielleicht doch, hat es ja doch religiöse Parallelen fast schon. Das ist schwierig. Und das sehe ich auch so. Mein liebstes Mikro-Makro-Beispiel ist ja wieder so, wenn es heißt, ach, Deutschland kann ja nicht die Welt retten oder so, oder man alleine und so, dann denke ich auch immer, ja gut, also meine Steuern können Deutschland auch nicht retten, so, aber mein Finanzamt ist, glaube ich, nicht sehr angetan, wenn ich sage, hey Leute, ab morgen zahle ich keine Steuern mehr, weil meine Steuern, bewirken ja eh ganz wenig im Finanzhaushalt des Bundes und dementsprechend verzichtet ihr morgen drauf, ne? Und selbstverständlich gibt es ganz viele kollektive Anstrengungen und ganz viele Gemeinschaftsleistungen und ganz viel Gesellschaftliches, das erst summativ, das erst gemeinschaftlich überhaupt entsteht und gemeinschaftlich Sinn macht. Und kollektive Anstrengungen machen eben Sinn, wenn man kollektiv genug sie angeht, gemeinsam sie eben angeht. Und etwas akademisch gesprochene reduktive Individualismus, dass man sagt, nein, man reduziert alles auf die individuelle Ebene, das ist ja eine falsche Perspektive, weil wir einfach eine Wir-Perspektive haben und weil wir eine Wir-Perspektive brauchen.
Auch. Ja, Finanzamt ist ja ein ganz gutes Beispiel. Deshalb gibt es ja ein Finanzamt, weil der Staat nicht darauf vertraut, dass du freiwillig deine Steuern zahlst. Ne? Und Freche. Das ist aber eben, traut dir einfach nicht. Ja? Wäre schön, wenn es auf freiwilligen Basis wäre. Aber man muss sagen, leider funktioniert die globale Klimapolitik so. Es gibt kein globales Finanz- oder CO2-Amt, was die CO2-Versprechen eintreibt. Und das ist vielleicht als grundlegende Kritik. Ich weiß, ich bin da vielleicht nicht unschuldig, weil ich das Thema Tempolimit auch immer mal wieder in den sozialen Netzwerken betreibe, weil es einfach ein Symbol dafür ist, wie läppisch wir etwas machen könnten, unsere Klimaziele also versuchen einzuhalten und wir machen es trotzdem nicht. Dafür ist das Tempolimit ein ganz gutes Beispiel. Ja. Aber was natürlich richtig ist, wir müssen unsere Klimapolitik schon globaler, also noch globaler denken, damit wir dieses Trittbrettfahrertum also ein für alle Mal irgendwie auflösen können. Weil damit diese Argumentation, ja, China macht ja nichts, warum sollten wir was machen, ne, damit wir gegenseitiges Vertrauen aufbauen. Und das ist in Zeiten, wo es sehr viele Krisen gibt und wo wir eigentlich die Spannungen international eher zunehmen als abnehmen, natürlich leichter gesagt als getan, aber ich beschäftige mich da eben im Zuge der nächsten Weltklimakonferenz gerade sehr viel damit. Was wäre denn möglich? Was gäbe es denn für alternative Systeme zur Weltklimakonferenz? Es gibt den tollen Klimaökonom Ottmar Edenhofer, der zum Beispiel einen Klimaclub vorschlägt, der sich eine gemeinsame CO2-Steuer gibt oder einen Klimafreihandelszone, wo klimafreundliche Technologien zollfrei ausgetauscht werden. Also ich glaube, wir müssen internationaler denken, weil jedes Land schaut auf sich, das ist ja erstmal gut, aber wir lösen dadurch dieses Vertrauensproblem nicht, weil ist ja die Tragödie der Allmende, ne? Es gibt das Klimasystem, ist eine Allmende, wir sind alle dafür verantwortlich. Ein Gemeingut, aber es gibt keine Regeln, wie wir dieses Allgemeingut bewirtschaften oder in sicheres Fahrwasser bringen, und dafür braucht es eigentlich noch viel mehr Anstrengungen. Und ja, weshalb wir vielleicht diese ganzen Tempolimit-Diskussionen zwar führen können, aber nicht unsere gesamte Energie darauf verschwenden sollen.
Guter Punkt. Auch übrigens das, ne, wenn du meinst, und auch dieses Narrativ, ja, und andere Länder machen eh nichts und China, tralala. Also China ballert halt richtig viele E-Autos raus zum Beispiel, und das ist auch klar, ne? Also von wegen so, die anderen Länder machen nichts und Deutschland soll allein die Welt retten, das ist allein schon deswegen ziemlich dümmliche Polemik, weil die anderen Länder, die allermeisten, ne, jetzt von ein paar Diktatoren, ein paar ganz schlimmen nationalen Umweltsündern abgesehen, ist die Welt schon dabei, auch ein etwas, ne, klar, halbherzig und zu langsam, und es läuft noch nicht richtig. Aber dass die Tendenz in die Richtung geht, in Richtung Nachhaltigkeit und in Richtung Erneuerbare, und dass das die Technologie dieses Jahrhunderts sein muss im Großen und Ganzen, das ist keine radikal linke Ökospinnerei, sondern da wären wir wieder beim Begriff Realpolitik, Realpolitik in vielen Ländern.
Meine Hoffnung ist, dass die Realpolitik tatsächlich so aussieht, dass die große ökologische Transformation in der Wirtschaft tatsächlich angekommen ist und dort nicht mehr aufzuhalten ist, und dass es im Grunde ein sich selbst verstärkender Prozess ist, der tatsächlich nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Also weil vor allem, und wir sehen das ja in der Politik von China, ne, dass die einfach erkannt haben, dass sie mit neuen klimafreundlichen Technologien einfach eine Marktlücke gefunden haben und dort einfach reinstoßen können und diesen gesamten industriell fossilen Komplex hinter sich lassen können, und das einfach, ja, und China, also das ist ja immer so lustig, wenn wir über Verbrenner oder E-Fuels reden in Deutschland und Verbrenner aus. Leute, die Zukunft des Antriebs im Auto entscheidet sich nicht in den Köpfen der FDP oder der CSU oder so, das entscheidet sich, was China macht. China ist mit ein Drittel unser größter Abnehmer von Autos, und wenn unsere gesamte, also der Wohlstand oder der Erfolg der deutschen Autoindustrie basiert ja nicht darauf, dass sie so viele Autos im Inland absetzen, sondern zwei Drittel eben im Ausland. Und der Weltmarkt entscheidet, was der Antrieb der Zukunft ist, und der im Moment geht ganz klar auf elektrisch, weshalb es industriepolitischer Wahnsinn ist, das Verbrenner aus weiter, also rauszuzögern, weil wir vermeintlich unsere industriellen Vorteile verspielen würden. Ja, je länger wir warten, desto mehr verspielen wir nicht nur einen Vorteil, sondern auch die Möglichkeit nachzuholen, eine gewisse verschlafene Entwicklung.
Das ist ja das Geile, also diese nationalen Irrwege heißen dann eben nicht Klimaschutz, sondern sie heißen dann eben Festhalten an antiquierter Technologie, an Verbrennern, und an, das sind die nationalen Alleingänge, die in Wahrheit ein bisschen Ballerballer sind und die irgendwie, ne, das große Ganze dann eben, die große ganze Entwicklung der entgegengehen, und da sind wir halt dann die Geisterfahrer. So, das ist dann, ja.
Enorm, also Ich hätte ja irgendwie noch Verständnis, wenn eine Partei sagt, scheiß auf Klimaschutz, wir wollen einfach weiter Verbrenner, also wirklich fossil Verbrenner fahren. Aber das sagen die ja nicht. Die sagen, wir stehen hinter den Klimaschutzzielen und das Ganze. Wir wollen nur den Verbrenner nicht abschaffen, weil er eventuell mit E-Fuels noch weiterfahren könnte. Also die E-Fuels kommen als Alternative ins Spiel. Und ich bin zwar weder Ökonom oder irgendwie Physiker, aber man kann ja einfach nur die Zahlen lesen und kann eigentlich mit einer mit ganz normalem Sinn und Verstand erkennen, dass diese Vorstellung, dass wir unsere Flotte 40 Millionen PKWs, dass wir die auf E-Fuels umstellen, dass das industriepolitisch, ökologisch, ökonomisch, auch einfach realistisch in dem Zeitraum, in dem das nötig wäre, in keinster Weise realistisch ist. Weshalb, ich im Grunde diese Parteien schmieren den Menschen Honig um den Mund. Und weil das einfach in der Bevölkerung, wo das Bewusstsein auch noch nicht so dafür da ist, dass das unrealistisch ist, aber die Parteien machen leere Versprechungen auf Kosten des Industriestandorts Deutschlands.
Ja, ich glaube, da ist auch ganz viel, du hast recht, und da ist ganz viel Feigenblatt argumentativ auch dabei. Natürlich können die, ich glaube, einige von denen denken schon, scheiß drauf, wir behalten die Verbrenner und finden die halt einfach geiler und alles bleibt so, wie es ist und hauen auf den Tisch. Ich glaube schon, dass dann einfach Leute Ausflüchte suchen und einfach, man sagt ja nicht, ich bin reaktionär und stolz drauf oder ich bin in meinen Traditionen, in meinem Mindset, in meinen Einstellungen verwachsen und daran ändert sich nichts. Na, also dann reden die Leute sich das schön und dann kommen halt werden halt die E-Fuels und Co. rausgeholt, um das Ganze, um seine eigene reaktionäre Position so ein bisschen schön zu labern, das sicherlich. Übrigens, wir haben gerade über das gesprochen, über die fossile Lobby, über auch Einflussgeschichten, ein Buch, das ganz spannend ist und das ich auch schon mal empfohlen habe, ist von Christian Stöcker, einige kennen ihn bereits. Männer, die die Welt verbrennen, heißt das Buch. Wirklich gutes Buch, weil da schildert er eben genau das, den Einfluss der fossilen Lobbys über Jahrzehnte, die Desinformationskampagnen von Öl- und Gasfirmen, von ganzen eben auch Branchen, ne? Gegen Feldzügen von Branchen, gegen die Wissenschaft und tatsächlich, also ich bin ja auch in der Verschwörungstheorie Aufklärung, ich habe ja ein Buch über Wahrheit und Verschwörungstheorien, also ich sage übrigens Theorien, Erzählungen ist bei mir dasselbe, also Verschwörungserzählungen geschrieben und da geht es eben auch, ne, ganz viel ja auch um die Idee, dass mächtige Eliten die Öffentlichkeit täuschen und so insgeheim Sachen tun und so, und bei der Verschwörungstheorie ist das Ganze eben ohne Indizien und Fakten und rein spekulativ, ne, aber wenn man so guckt, was die fossile Szene und die Gaslobby und BP und all diese ganzen Firmen im 20. Jahrhundert und in den letzten Jahrzehnten, im letzten halben Jahrhundert gemacht haben, dann ist da ganz viel so eben echte Verschwörung drin, in Anführungsstrichen. Da hast du wirklich eine mächtige Netzwerkstruktur, die sich gegen eine Öffentlichkeit zusammenschließt, im Sinne des Geldverdienens, des Abzockens, der Profitmaximierung, also der neoliberalen Idee. Und dann probieren die eben, ja, Autos zu forcieren, möglichst viele Leute in Autos zu setzen, Gas und nachhaltige Energien natürlich klein zu halten und so, ne. Und in dem Fall ist es natürlich keine Verschwörungstheorie, weil es wahr ist, ne, weil deswegen ist es belegt und da gibt es eben x Fälle von, wo Klimaprobleme kleingeredet werden, wo einfach Klimabewusstsein gedeckelt wird und wo geradewegs eben Desinformation stattfindet, um möglichst viel Geld mit fossilen Energien zu verdienen.
Ja, das war ja zum Glück in Amerika viel stärker als in Deutschland, ne? Also, was heißt zum Glück Amerika?
Ich wollte gerade nachfragen, was meinst du mit zum Glück?
Naja, ich meine, dass in Amerika ist es, glaube ich, wirklich 50-50. Und die Frage, glaubst du an den menschengemachten Klimawandel? Da sagt die eine Hälfte ja, die andere Hälfte nein. Also, da ist dieses Ganze, was du gerade beschrieben hast, hat wirklich viel größere Erfolge erzielt als in Deutschland, wo ich sagen würde, dass diese Gruppe an Menschen, die wirklich wissenschaftliche Fakten, Tatsachen noch leugnen, dass die sehr, sehr klein ist und gesellschaftlich nicht mehr allzu viel Gewicht hat.
Ja.
Aber nein, also man darf sich nicht von Kommentaren auf Social Media da irgendwie in die Irre führen lassen. Das ist ein Zerrbild der Gesellschaft, was dort abgeht. Das ist keine repräsentative Studie, wie die Leute denken.
Ja, aber gut, lieber Ingwer, dann eingehakt. Aber wir haben jetzt zum Beispiel die, ich darf es ruhig sagen, von mir verhasste AfD, die jetzt einen Aufwind hatte, oder eigentlich wieder ging es ja bergab ein bisschen sogar, aber in den letzten Monaten, sie war schon mal populärer, aber einige Millionen Deutsche wählen zum Beispiel die AfD und die ja den menschgemachten Anteil an der Klimakrise leugnet und so, ne? Also du kannst jetzt auch nicht sagen, okay, das sind so ein paar Kommentarspaltenspinner und das ist ein komplettes Zerrbild. So, nein, du hast schon Millionen Leute, die Parteien wählen, die für sowas oder FDP, wie gesagt, die sind nicht ganz so schlimm, aber die sind auch nicht unbedingt, ich sag mal, an Bord des Nachhaltigkeitszuges und zumindest nicht uneingeschränkt. Also ich denke schon, dass wir viele Leute haben, die in Deutschland auch, auch leugnen, was gerade wissenschaftlich abgeht und das auch an der Wahlurne tun. Also das ist keine reine Kommentarspaltenverzerrung.
Gebe ich dir recht, dass die, also ist das ein Fakt, ja, dass die AfD offiziell den Klimawandel leugnet, den menschengemachten Klimawandel. Da sind ja auch immer die Spaßvögel, die sagen, hey, Klimawandel, natürlich haben wir Klimawandel und dann halt, ja, ist halt nur natürlicher Klimawandel.
Darf ich nachhaken? Du hast jetzt das jetzt Klimawandel ganz oft gesagt, also mich stört auch das nicht. Wie gesagt, ich finde Begriffe interessant, ich denke, man sollte über sie reden. Ich denke, es gibt keine Tabus, ne? Ähnlich wie bei Verschwörungstheorie gibt es immer Leute, die sofort auf die Barrikaden gehen, auf 180 sind und mich korrigieren, sagen, hey, man darf nicht Theorie sagen, ne. Es muss Erzählung heißen und sage ich, nein, natürlich darf es auch Conspiracy Theory und das ist der normale Begriff und man soll halt darüber reden, was der Unterschied ist zwischen einer empirisch-wissenschaftlichen Theorie und einer spekulativen Nonsens-Theorie, einer in Anführungsstrichen gefühlten Wahrheit, wie auch immer. So ähnlich ist ja auch begrifflich mit Klimakrise und Klimawandel, wo dann auch einige relativ dogmatisch sind. Dich und mich würde ich eben nicht dazu zählen, du sagst ja auch Klimawandel, ich sage jetzt heutzutage öfter Klimakrise. Sind das für dich synonyme Begriffe? Ist das halb so wild, was man da sagt? Oder wie dogmatisch, wie radikal bist du da?
Nein, für mich sind das Synonyme, aber gleichzeitig sehe ich das halb so wild. Also ich denke, man sollte eine Sprache verwenden, die Menschen verstehen. Und ich denke, jeder Vernünftige weiß, wenn von Klimawandel die Rede ist, dass es um den menschengemachten Klimawandel seit 1800 irgendwas geht. Also, dass wir einfach Wörter benutzen, die sich so eingeprägt haben. Ich habe nichts dagegen, wenn man Klimakrise sagt. Da steckt natürlich gleich ein Frame dahinter, dass etwas schlecht ist, was der Klimawandel ja auch ist. Wir hatten auch mal Klimakatastrophe. Das war sogar so präsent, dass das tatsächlich sogar so in Mainstream-Talkshows gefallen ist von den Moderatoren. Also habe ich auch nichts dagegen, weil es gibt ja mittlerweile sehr viele Studien über Framing, ne? Also wie sehr gewisse Begriffe Realitäten schaffen. Das Beispiel Flüchtlingswelle war immer da irgendwie so präsent, ne? Welle, etwas, was unkontrolliert auf einen zukommt und wie das halt eben sprachlich Realitäten schafft. Und deshalb war es nur folgerichtig, dass man auch den harmlos klingenden Klimawandel auch mal an seine Realität anpasst und von Klimakrise oder Katastrophe redet.
Ich finde, Katastrophe ist mir schon fast zu viel. Also Katastrophe ist mir schon fast wieder, da sind wir zu sehr
aktivistisch unterwegs.
Klimahölle, da sind wir schon, also Bewusstsein schaffen, total, mit Frames auch arbeiten, gedanklich, neuronal bei den Leuten im Bewusstsein, Aber ich kann verstehen, dass bei manchen Begriffen dann eben auch die angesprochene Trotzhaltung, die Reaktanz, die Abwehrhaltung, die rede ich gar nicht mit dir, Nummer, dann stark wird. Ne? Und das ist natürlich doof, wenn du mit Leuten eigentlich über Inhalte reden willst, aber dann dein Framing auf die anderen schon so dogmatisch, aktivistisch, was auch immer, tendenziös wirkt, dass sie gar nicht mit dir reden wollen, dann würde ich einen Begriff auch ablehnen, weil dann ist es demokratisch ja als demokratischer Diskursbegriff eigentlich auch gar nicht mehr tauglich. Wenn dann die andere Person schon bei einer gestellten Frage oder einem Kommentar sagt, nee, so rede ich gar nicht mit dir, was ist das denn für ein Stil, so rede ich gar nicht mit dir, das wäre auf jeden Fall doof. Und aber okay, ich wollte dich nicht unterbrechen, richtig.
Was war die Ursprungsfrage?
Ne, wir waren, wir haben es schon begrifflich so ein bisschen auseinander. Vielleicht können wir von hier auch so ein bisschen springen, nämlich gerade was Interessantes hat Robert Habeck neulich gesagt, da wurde er gefragt bei einer Diskussion und zwar, was ihn so motiviert. Und da sagte er Freiheit. Freiheit ist der Grund für politisches Engagement, Zitat. Er sagte, hat dann die Kurve zum Klima bekommen und sagte, Freiheit ohne einigermaßen ökologische Bedingungen ist eine sehr reduzierte Freiheit. Und was mir dann gefallen hat, er kam dann also mit naturwissenschaftlichen Fakten, meinte er auch, ähnlich wie du, ne? Er sagte dann ähnlich wie du, es geht auch nicht ums Klima. So, ne? Also die Erderwärmung gefährdet nicht das Klima, denn das Klima ist auch 2 Grad, Zitat, ist auch 2 Grad oder 6 Grad wärmer noch das Klima. Sondern es geht um die Freiheit der Menschen. Das ist ja gerade, ne, das ist ja gerade, Zitat Ende, das ist ja gerade der wichtige Punkt. Ist, also Klima kannst du jetzt, die Erde kann verdörren und kann noch viel, viel heißer werden. Und irgendwann wird die Erde wird noch da sein, wenn wir Menschen nicht mehr da sind. Und dieser Punkt ist ja so banal und gleichzeitig so wahr, dass ich mich frage, wieso sehen das so wenige? Wieso verstehen das so wenige Mitbürger? Dass es nicht um irgendein abstraktes Klima geht, um irgendwelche Messwerte oder dass wir irgendwelche Meteorologen zufriedenstellen oder so ein Scheiß, sondern dass es wirklich um uns geht, um unser Leben, um unser Überleben auch, aber nicht nur, ums gute Leben.
Ja, also diese menschliche Perspektive, dieses Anthropozäne, ne, dass man guckt, es geht wirklich um das Überleben von uns Menschen, um ein würdevolles Leben in Freiheit, Wohlstand, Sicherheit und dass das durch den Klimawandel gefährdet ist, das ist absolute Erzählung, die ich teile, weil sie ja natürlich auch richtig ist. Ich würde sie gerne um eine Perspektive ergänzen, weil der Ausgangspunkt der Frage war, was motiviert einen denn zu machen? Und ich horch da manchmal immer mal wieder auch so in mich hinein, was motiviert mich eigentlich oder wie habe ich zu dem Thema gefunden oder warum bleibe ich diesem Thema so eng und leidenschaftlich verbunden? Und ich habe einfach eine sehr, ja, einen engen Zugang zur Ökologie, das klingt auch schon wieder sehr abstrakt, aber einfach zu natürlichen Dingen, zur Umwelt, zu Tieren, zu Pflanzen, zu Landschaften einfach, ob jetzt auch Kulturlandschaft oder wilde Landschaft.
Du Hippie.
Zur Arten.
Hippie.
Ja, wir brauchen, ja, es ist schade, wenn das nur mit Hippies assoziiert wird, aber ich verstehe schon. Mir ist es schon auch, also mir tut es weh, wenn ich lese zum Beispiel, dass die Korallen bei 1,5 Grad um 99, über 2 Grad um 99% verloren sind, obwohl ich noch nie richtige Korallen gesehen habe. Also, aber wir alle kennen ja vielleicht aus Tierfilmen die Schönheit unserer Natur, und das klingt vielleicht alles sehr pathetisch, aber das ist mir am Ende, ganz im Ernst, mir sind einfach persönlich wunderschön, also Landschaften, Tiere, Natur, das ist mir einfach wichtiger als noch 1% mehr Wirtschaftswachstum und noch mehr Kaufkraft und noch mehr technische Gadgets und das Ganze. Also da bin ich tatsächlich irgendwo in meiner Prägung ein Öko. Mir sind einfach Umweltdinge sehr, sehr wichtig. Und da spielt der Mensch auch gar nicht so eine große Rolle, weil ich glaube, dass auch Tiere, Natur, dass das auch ein Recht hat zu überleben. Und die kann sich zwar regenerieren, die Natur, ohne den Menschen sehr schnell auch, aber wenn wir der Mensch wird ja so schnell nicht verschwinden. Ne? Also das würden sich vielleicht manche wünschen, dass wir alle kollektiv aussterben. Dazu ist es ja nicht. Ne? Das Leben wird einfach immer schlechter, wenn das immer so weitergeht. Und vor allem die natürlichen Lebensgrundlagen, die Vielfalt nimmt ja immer mehr ab. Und du kennst ja auch sicherlich den Begriff Shifting Baselines. Ne? Das ist ja das ist ja das Traurige daran, dass die Menschen, die in der Gegenwart den Wandel so eigentlich im Wandel leben, den gar nicht so mitkriegen, wie sich die Dinge eigentlich verändern, weil sie eben einen sehr, sehr begrenzten Zeithorizont haben. Und wenn ich zum Beispiel alte Vogelbücher durchblätter, da sind Arten, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, gehört, weil es sie halt einfach nicht mehr gibt. Ja. Und die gab es früher alle in den Wäldern. Und wir haben eine Monokulturen geschaffen und leider auch eine größere Armut an Tieren, an Pflanzen. Und das ist etwas, was man, finde ich, auch mal wieder in eine Perspektive holen kann, dass es auch um uns Menschen geht, aber nicht nur um uns Menschen, dass wir nicht im Mittelpunkt der Schöpfung stehen. Das ist vielleicht ein unpopulärer Take, damit gewinnst du vielleicht keine Wahlen, aber es braucht immer Leute, die auch mal Dinge ansprechen, die vielleicht ein bisschen am Rande der Gesellschaft stehen und mehr Ökologie wagen, mehr wagen, dass es tatsächlich um das große Ganze geht, was in der britischen Umweltbewegung, würde ich sagen, sogar viel stärker verankert ist im Narrativ oder in der Erzählung als in der deutschen tatsächlich. Wir Deutschen sind sehr, sehr materialistisch auch in der ganzen Debatte.
Das stimmt. Ja, okay, da haben wir dann einen kleinen, aber feinen Dissens, finde ich auch gut. Wir sind eh nicht die ganze Zeit einer Meinung, aber du hast also eher vielleicht einen holistischen Ansatz, einen ganzheitlichen Ansatz, auch einen ökologischen Ansatz, auch ethisch gesprochen, und bist auch sehr gerne in der Natur, fährst ja viel Fahrrad und an dergleichen. Ich tatsächlich interessiere mich für diese Themen auch sehr, auch leidenschaftlich, glaube ich, aber ich würde mich jetzt nicht als den Naturburschen bezeichnen. Ich war, wie gesagt, neulich ja auch im Schwarzwald, auch bei meinem Sponsor LWS auf dem Podium mit Annika Borgschmidt und so weiter, Katja Diehl, anderen Leuten, tollen Leuten gesprochen, und dich habe ich in Freiburg getroffen. Das war auch cool, und da bin ich auch mal einen Berg hochgekraxelt, also Berg, kein Berg, ein kleiner Hügel, ein Bergmaßstab, und dann gucke ich mir das durch an. Die Wälder sind natürlich beeindruckend. Aber mich kann das jetzt auf lange Sicht, glaube ich, auch nicht abholen. Also ich so richtig, ich bin schon ein Technikmensch, schon auch ein bisschen Stubenhocker, also brauche schon ein bisschen auch so Medien. Und manchmal ist mir die Naturdoku auch wirklich näher als die Natur. Das stimmt auch. Das ist etwas, was ich auch mittlerweile unverschämt sagen kann. Ist ja auch so ein bisschen auch kein cooler Take, wenn man sagt, ich bin eher der Stubenhocker und gucke lieber eine Doku, als einen Berg zu besteigen. Aber ich bin ein erwachsener Mann und kenne mich ein bisschen, und das ist halt so bei mir, und das ist, finde ich, auch nicht schlimm. Und ich würde mich tatsächlich Stück weit schon als, also philosophisch gesehen dann, schon auch nicht nur, aber auch als Anthropozentrist beschreiben, denn es geht mir schon auch um Menschen, um die Gesellschaft der Menschen, die Weltgemeinschaft der Menschen und wie wir mit, klar, in der Interaktion mit der Natur. Wir sollen keinen Raubbau an den Bäumen, an den Tieren und Tierethik und so sind wichtige Kategorien. Aber tatsächlich an der ökologischen Ethik, an der Umweltethik spielt der Mensch und seine Rolle und wie wir zueinander sind und auch die Lebensbedingungen des Menschen im Großen und Ganzen schon eine wichtige Rolle und eben das gute menschliche Leben als politische Kategorie. Also da haben wir vielleicht so einen ganz kleinen unterschiedlichen Ansatz, dass du dann noch ganzheitlicher und zwischen den Spezies und zwischen den Lebewesen größer denkst als ich, der dann zumindest den Fokus und Interesse so ein bisschen auch auf Menschen und Menschliches ist ja schon problematisch genug. Ist ja nicht so, als wäre das schon irgendwie gebonkt, wie wir zusammenleben sollen.
Ja. Ich denke, am Ende führt es ja zum Gleichen. Also auch wenn wir einen anderen Ansatz vielleicht haben, in der, auch so der Motivation, aber am Ende hast du ja, auch wenn du kein Naturbursche bist, genauso das Bewusstsein für Umweltschädigung, für Umweltverschmutzung, ne, und wie wichtig es ist, Umwelt, Klima, Tiere zu schützen. Weil im Grunde alles, was du an Umweltzerstörung begehst, du zerstörst damit nicht nur die natürliche Umwelt, es hat eigentlich immer negative Auswirkungen auf den Menschen, weshalb es eigentlich zwei Seiten einer Medaille sind. Total. Und dass der Mensch mit seinen Bedürfnissen und auch mit seinen 7,4 Milliarden Menschen mittlerweile.
Ich glaube, es sind mehr sogar, es sind mehr.
Ja, 7,6, dass der Mensch vielleicht eine ganz besondere Bedürfnisse hat, ein würdevolles Leben zu führen und dass damit natürlich ein gewisser Eingriff in die Natur verbunden ist. Das ist ja klar. Also es geht ja nicht darum, den Einfluss des Menschen auf die Natur jetzt irgendwie komplett schlecht zu reden. Aber ab dem Moment, wo er sich eben selbst schädigt, da ist vielleicht der Punkt, wo wir uns auch darauf einigen können, wo es absolut richtig ist, einzugreifen.
Wir sind laut meiner Schnellrecherche um die 8. Um die 8.
Jetzt schon.
Ich habe es jetzt gerade nochmal. Ich hatte auch sowas im November 22 schon rund 8,0 eine Schätzung. Und tatsächlich, ne? Also manche sagen, auch das ist natürlich super spekulativ, wie sich die Weltbevölkerung entwickeln wird und so. Aber ja, total. Wir sind viele und wir werden auch tendenziell mehr. Da habe ich als Zitat was von Hans Jonas dabei, vom Philosophen Hans Jonas, der auch was ganz Wichtiges genannt hat, was eigentlich auch eine Brücke zwischen unserer beider Position so ein bisschen darstellt. Nämlich er hat den ökologischen Imperativ formuliert, der wie folgt geht, Zitat, handle so, dass die Folgen deines Tuns mit einem künftigen menschenwürdigen Dasein vereinbar sind. Das heißt, mit dem Anspruch der Menschheit auf unbeschränkte Zeit zu überleben. So, und ich glaube, finde das einen ganz schönen Ansatz, weil das eben ein Überleben in einer Umwelt natürlich, in einer ökologisch intakten, guten, funktionalen, auch für sich funktionalen Umwelt bedeutet, aber auch ein Überleben des Menschen in dieser Umwelt. Also die anthropologische Perspektive ist da ganz klar mit drin. So.
Ja, und ich würde sagen, die ökologische Frage und wie wir damit umgehen, entscheidet, ob dieses gesamte Erfolgsprojekt liberale Demokratien verbunden mit kapitalistischen Marktsystemen, ob das am Ende ein unglaubliches zivilisatorisches Projekt war oder ob es ein Projekt der Barbarei war. Und das entscheidet sich vielleicht in den nächsten paar hundert Jahren, je nachdem, wie sich die Klimakrise entwickelt. Und ne, weil es ist ja, wir haben ja im Westen so eine Erfolgsgeschichte, wie wir aus eigener Kraft, aus eigener Genialität unseren Wohlstand erarbeitet haben. Das ist natürlich aufgrund vieler Ausbeutungs- und Kolonialisierungsverhältnisse nicht richtig, aber ein Teil ist ja vielleicht daran richtig. Aber natürlich, wir haben auch durch sehr viel Umweltzerstörung das alles hier die Grundlage für unseren Wohlstand geschaffen. Aber es ist ja, und das ist ja die Motivation weiterzumachen, nicht unmöglich, gewissen Teilen Wohlstand zu bewahren, gleichzeitig die Umweltzerstörung für ein Minimum zu begrenzen oder halt eben nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Und ich denke, das ist eben die entscheidende Frage unseres Jahrhunderts oder der nächsten hunderte Jahre, kriegen wir das gelöst? Und wenn wir es nicht lösen, dann waren das vielleicht 200 Jahre Erfolgsgeschichte für einen kleinen Teil der Weltgemeinschaft, die es geschafft haben, plötzlich in unvorstellbarem Wohlstand zu leben, aber haben im Grunde mit ihrer Lebensweise alle anderen mit in den Abgrund gerissen. Das wird am Ende die Geschichte zeigen und ich denke, wir sollten es nicht dazu kommen lassen, denn es ist ja schön, so wie wir leben. Ne? Das ist ja alles, das gönnt man ja sehr vielen anderen Menschen und das ist ja die Kunst, wie schaffen wir das Leben so aufrecht zu erhalten, ohne dass das nur eine ganz kurze Episode in der Geschichte der Menschheit war. Und ja, im Moment sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen, und die Säge muss irgendwann mal eingestellt werden.
Ja, wir hoffen noch, es ist schon gar nicht mehr klar, ob das noch eine handbetriebene Säge ist oder eine Kreissäge. Oder ob die Kreissäge dann mit Ökoenergie läuft oder nicht. Nee, Quatsch, wahrscheinlich tut es eben nicht. Sie läuft mit fossiler Energie. Und vor allem, du hast gerade angesprochen, einige wenige sägen schneller an unserem gemeinsamen Ast, auf dem die Menschheit sitzt. Und da sind natürlich auch so Leute, wir können jetzt wieder so als die üblichen Bösewichte bemühen und über Jeff Bezos und Elon Musk und so reden, aber es ist ein bisschen langweilig. Aber auch, was ist denn mit den überhaupt, aber trotzdem ökonomische Ungleichheit? Auch das, worüber ich zum Beispiel mit der Ungleichheitsforscherin Martina Lenatas ja so viel geredet habe und was immer wieder ein wichtiges Thema ist. Oder sagen wir mal Taylor Swift, die auch wahrscheinlich zu Recht irgendwie als feministische Ikone und irgendwie tolle Künstlerin gilt, die ja auch dann aber sehr, sehr viel um die Welt jettet, so viel, dass es zum Meme geworden ist, zur Kritikfigur Taylor und ihre Jetterei. Oder auch, Alter, die Fans, die dann, es gab ja Sachen, hast du das mitbekommen, wo dann Fans aus den USA, weil Taylor Swift Tickets so teuer waren, nach Europa geflogen sind, weil sie in Europa wesentlich billiger waren, dass man mit Flug und allem noch weniger gezahlt hat als in den USA. Ich meine, das ist doch, also wenn irgendwas Dekadenz ist, dann das, oder?
Ja, natürlich, das ist enorm dekadent und das schlägt ihn ja den Bogen zu vorher. Das muss man politisch irgendwie regulieren, weil ja, von alleine, dass die Taylor Swift-Fans da irgendwie in vernünftige Fahrwasser geraten und es sein lassen aus ökologischen Gründen, darauf will ich tatsächlich nicht warten.
Können wir
aber
nicht.
Ich habe so ein bisschen so ein Hot Take manchmal zu dieser ganzen Debatte, ne, Ungleichheit, auch Milliardäre, Bezos, Gates und so. Ganz im Ernst, mir sind die ziemlich egal. Weil das sind wirklich einzelne Leute, die nehmen sich vielleicht auch im Vergleich zu anderen großen Stück vom Kuchen, aber das macht den Kohl tatsächlich am Ende nicht fett. Und ich glaube, das ist etwas, wo die Linke sich ein bisschen scheut in der Gesellschaftskritik, dass es am Ende nicht die Privatjets sind oder die großen Villen oder so, es sind die ganz alltäglichen Flüge der Massen, der Mittelschicht, der westlichen Industriegesellschaften, die mit ihren Massenreisen oder mit auch die Häuser, in denen wir alle wohnen, oder das generelle Konsumniveau, das Mobilitätsniveau, der Fleischkonsum, das ist am Ende die Problematik und nicht ein paar Milliardäre. Und ich glaube, das ist am Ende nur eine Ablenkungsdebatte, weil global gesehen gehören wir alle zu den oberen 10%, sehr wahrscheinlich. Mit unseren Einkommen sind wir die oberen 10%, auf die manchmal gezeigt werden, die auf manche, also Leute zeigen, auch sagen, hier, die oberen 10% müssen was machen und vergessen, dass sie sich eigentlich selber meinen, auf globaler Ebene gesehen. Und ich glaube, da müssen wir uns ehrlich machen, dass wir Teil des Problems sind und nicht irgendwelche rumchattenden Milliardäre. Die sind ein Auswuchs einer Gesellschaft, die sich insgesamt zu viel nimmt vom Kuchen und die insgesamt auf Kosten anderer Menschen lebt. Und da müssen wir die Verantwortung bei uns allen suchen und auch politisch uns klar machen, dass wir alle da im gleichen Boot mit drin hängen und nicht die Schuld auf Leute schieben, die noch schlimmer sind als wir.
Ja, jein, oder? Also es gibt aber eben Leute, die noch schlimmer sind als wir, und so ein Bezos, so ein Musk und Co., die verbrauchen dann eben halt so viel wie, oder haben so einen CO2-Fußabdruck, wieder total auch problematisch, können wir auch drüber reden, ist ja eigentlich von BP erfunden als Narrativ, wissen auch ganz viele gar nicht, dass der CO2-Fußabdruck eigentlich auch Teil einer Marketingkampagne war vor über 20 Jahren, aber so ein Fußabdruck von einer Taylor Swift oder einem Millionär, dem durchschnittlichen Millionär, Multi-Superreichen, was auch immer, der ist einfach so krass wie von einem ganzen Häuserblock im Wedding oder so, ne? Und das ist dann schon auch in dem Fall, finde ich, nicht instrumentalisierend, da sind wir wieder der Bogen zum Anfang, zur Instrumentalisierung, das ist dann durchaus legitime Kritik, wenn man Superreiche kritisiert, dass sie auf Kosten anderer leben. Du hattest eben auch das Trittbrettfahrer-Problem ja auch angesprochen, also wenn die total auf Kosten, also viel mehr Ressourcen eben absorbieren, verbrauchen und zerstören, im Vergleich zu uns anderen, die aber, da stimme ich dir zu, wir alle sind natürlich auch dabei, Ressourcen zu verbrauchen, zu gebrauchen und in Teilen auch zu zerstören, manchmal leider irreversibel, aber ich denke, beides geht. Ich denke, wir sollten uns selbst auf die Finger gucken, aber den Reichen auf die Jets gucken dürfen wir auch.
Ja, natürlich. Man kann ja auch ganz zu Recht kritisieren, dass die einen Lebensstil propagieren, der andere zum Nachahmen träumen lässt und so. Generell finde ich es total scheiße, wenn Fußballer wieder irgendwelche Lamborghinis zur Schau stellen. Denk, warum haben wir nicht mal andere Vorbilder und warum müssen die Vorbilder immer irgendwie mit fossilem Reichtum zusammenhängen? Also, ne, das Auto, vielleicht ist es ja sogar ein E-Auto, aber selbst das ist ja in irgendeiner Form protzig und ja, zeigt einen Weltverbrauch, den wir uns einfach nicht leisten können. Also das wäre natürlich der Traum, dass wir Rollenvorbilder finden, die vielleicht auf Minimalismus setzen, die vielleicht auf ökologische Werte setzen und nicht eben auf Verschwendung. Das setzt aber natürlich einen ganz großen kulturellen Wandel voraus, der nicht von heute auf morgen kommt und der auch natürlich global ganz unterschiedlich ausgeprägt ist. Ja.
Kultureller Wandel, auf den wir hoffen dürfen, wieder das Prinzip Hoffnung so ein bisschen. Wie ist das bei dir? Das ist eben auch die Frage, die für mich ein Dauerbrenner ist. Woher nehmen wir Hoffnung? Ist Hoffnung berechtigt? Wo kippt, wie ein Kipppunkt, wo ist der Kipppunkt von Hoffnung in Zwangsoptimismus oder in Schönfärberei so ein bisschen? Und können wir überhaupt noch Hoffnung haben angesichts auch des Kompromisszwangs einer Tagespolitik? Ja, also wenn wir jetzt sehen, die Ampel ist jetzt ein paar Jahre alt, ist gestartet, man dachte, yay, grüne SPD und ein bisschen FDP, was soll schon schief gehen? Und dann tatsächlich ist da in der Tagespolitik ziemlich viel verloren gegangen oder auch seitens der FDP vereitelt worden an Klimapolitik, an Nachhaltigkeit und so. Und da frage ich mich manchmal, wie viel Hoffnung können wir denn eigentlich noch haben, wenn das eigentlich nicht immer zwei Schritte vor einer zurück ist. Und manchmal fühlt es sich auch an wie zwei Schritte vor und dann wieder zwei Schritte zurück. Und dann ist man, oder da bin ich jetzt zu schwarzmalerisch.
Ja, also ich glaube, die Dynamik ist tatsächlich zwei Schritte vor, einer zurück, aber dann wieder zwei Schritte vor. Also da bin ich eigentlich optimistisch. Natürlich schwenkt mein Optimismuspendel auch mal in die eine und die andere Richtung. Ne, aber grundsätzlich bewahre ich mir den Optimismus, weil ich auch einfach glaube, dass die Formel für Veränderung ist Beharrlichkeit mal Zeit mal Momentum. Mhm. Und wenn das alles vereint ist, dann ist tatsächlich Veränderung möglich. Und Momentum, das ist nicht immer leicht vorzusehen. Also ich habe mir zum Beispiel 2018 in keinster Welt vorstellen können, dass es eine globale, innerhalb eines Jahres eine globale Klimabewegung geben wird. Die größte Bewegung in der Geschichte der Menschheit, die alle Menschen auf dem Planeten natürlich stärker und schwächer umfasst, das kam einfach aus dem Nichts gefühlt, aber es war nicht aus dem Nichts, weil es wurde ein Grundstein gelegt und das Momentum war halt eben durch Hitzesommer, durch Greta Thunberg als sehr mächtiges Symbol plötzlich da. Und wenn wir es auf Realpolitik runterbrechen, die Ampel, ja, auch hier wird es Momentum geben. Zum Beispiel, wenn ein Minister Wissing oder ein Finanzminister Lindner endlich nicht mehr an der Macht sind, dann wird es das Momentum geben mit einer neuen Politik, dass wir Dinge, die eigentlich schon längst umgesetzt hätten werden sollen, wie Tempo 30, Tempolimit, vielleicht auch Gebäudegesetz oder sowas, also dass die plötzlich möglich werden, weil der Grundstein von Menschen wie dir und mir und ganz vielen anderen davor gelegt wurde, kommunikativ, in der Handlung, im Nervigsein, im Beharrlichsein. Und da müssen wir uns vielleicht auch einfach in Geduld üben, dass manche Dinge einfach sehr lange brauchen. Und auch wieder vielleicht Hot Take, wir haben die Zeit. Also man kann vielleicht auch als strategisches Element sagen, wir haben keine Zeit, wir müssen uns beeilen, sonst scheitern wir. Ja, okay, irgendwo mag das eine wissenschaftliche Berechtigung haben, aber es braucht die Zeit, die es einfach braucht für gesellschaftlichen Wandel. Und da muss man einfach dranbleiben und dann kommt das. Ich glaube, der Pfeil des zivilisatorischen Fortschritts zeigt im Großen und Ganzen nach vorne. Es gibt furchtbare Unterbrechungen, denken wir nur von 33 bis 45, aber er zeigt nach vorne, weil, und das ist auch irgendwo eine Grundüberzeugung, ich glaube, der Mensch ist im tiefsten Herzen vernunftbegabt, was ja Kant gesagt hat, daran glaube ich eigentlich immer noch, dass wir die Menschen eigentlich auf einer Vernunftebene erreichen können. Und das mag zwar manchmal, wenn wir gerade gucken, was in Amerika los ist, wie der Wahlkampf dort geführt wird, der so irrational, so emotional, so dumm tatsächlich auch geführt wird, aber ich glaube, du kannst Menschen, wenn du sie gut packst, mit der Vernunft erreichen und jeden Menschen, ganz egal, was für ein Bildungsstand oder was auch immer, dazu ist der Mensch einfach fähig und diese Vernunft müssen wir einfach setzen Und ja, dann klappt das irgendwann mal.
Ja, okay, vielleicht trennt uns da auch so ein bisschen die Feinheiten, also hast vielleicht ein wohlwollenderes Menschenbild als ich, dass das dann, ich habe schon auch Tage, wo ich eben auch denke, oh Gott, das kann doch alles nicht wahr sein. Eigentlich hauen sich alle die Köpfe ein und viele, viele Millionen Menschen arbeiten daran, dass die Lage eher verschlechtert als verbessert gefühlt. Das so, das erstmal, also dieser Grundoptimismus, auch Grundperspektive auf den Menschen als konstruktiv, also weiß ich nicht. Manchmal glaube ich das, manchmal nicht. Du hast gerade Fridays for Future erwähnt. Du hast Fridays for Future erwähnt auch ein paar Mal. Und tatsächlich, ich mag Fridays for Future auch sehr. Robin Aleph war mein erster Gast im Podcast. Das ist auch bei FFF und keine Ahnung. Viele Leute, die ich kenne, oder gute Leute sind da engagiert. Luisa Neubauer leistet auch Gutes, finde ich, seit Jahren. Und jetzt gerade diese Geschichte auch, dass Fridays for Future sich anders auch politisch engagiert und auch pro-demokratisch engagiert, auch gegen die AfD engagiert, das finde ich auch eher gut. Aber, jetzt kommt das Aber, es kommt hier immer ein Aber. Aber was ist, wenn mit dem Eindruck, der entsteht, dass selbst so eine coole Organisation wie Fridays for Future, dass die dann den Eindruck entstehen lassen, hey, Klima ist jetzt so sekundär wichtig, jetzt müssen wir erstmal die Demokratie retten und dann können wir uns wieder ums Klima kümmern oder so. Ne? Also wie überhaupt umgehen mit so multiplen Krisen? Ne? Wir haben eine Demokratiekrise, wir haben eben diese Klimakrise, wir haben ganz viele verschiedene Baustellen und wir haben sicherlich zum Glück, da hast du recht, Menschen, die Bock haben, was zu bewegen, Menschen, die dran sind. Aber die können sich ja auch nicht zehnteilen und klonen und ne, und wir können also und tatsächlich hat jetzt Fridays for Future in diesem Jahr ganz Tolles geleistet für die Demokratie, finde ich, aber auch im Subtext schwang so ein bisschen manchmal zumindest gefühlt mit, ja, wir drücken mal auf die Pause-Taste beim Klimaproblem und jetzt retten wir eben die Demokratie und machen so ein paar Demos gegen die AfD und nein, so ist es natürlich nicht, man macht alles gleichzeitig so, ne, aber anders formuliert, wie können wir priorisieren in einer Welt multipler Krisen? Wie siehst du das?
Ja, das ist tatsächlich die große Herausforderung, dass es eben sehr viele gleichzeitige Dinge gibt, die um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren. Und das war ja auch der Grund, warum plötzlich das Klimamomentum ab 2020 so abrupt geendet ist, weil es einfach eine große akute Krise gab mit Corona und diese akuten Krisen sich aneinandergereiht haben. Also ja. Nach Corona kam, oder während Corona kam ja schon der Ukraine-Krieg, plötzlich kam der Israel-Krieg. Also das alles hat unsere Aufmerksamkeit verschlungen. Das war eben auch so schade, weil ich glaube, wir stünden heute ganz anders da, wenn es diese Krisen nicht gegeben hätte und wir dieses Momentum von Fridays for Future einfach noch ein, zwei Jahre länger hätten laufen lassen können, weshalb wir uns da vielleicht auch, oder was heißt wir, aber die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und aktiv da sind, sich auch keine allzu großen Vorwürfe machen dürfen, dass sie kommunikativ versagt hätten, dass sie die Menschen mit ihrem Klimathema nicht mehr erreicht haben. Ja, es gab aber halt auch einfach sehr viel Konkurrenz. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es in Zeiten multipler Krisen, die größere Krise, die ja etwas zeitlich und räumlich verlagert ist, aber dennoch so irgendwie so als Damoklesschwert über uns hängt, dass wir die nicht vernachlässigen. Ja. Und das ist natürlich im realpolitischen Geschäft manchmal schwer, aber auch hier wieder optimistisch, noch haben wir ja die Klimaziele nicht beerdigt. Ne? Also das, was in der Momentumszeit 2019 oder 20 und dann, ich glaube, Klimaschutzgesetz kam 21, was dort erreicht wurde, ist ja zum Glück noch nicht rückgängig gemacht worden. Also noch hängen wir daran und deshalb habe ich auch die letzte Generation unterstützt und im Grunde auch dieses sich auf die Straße kleben unterstütze ich eigentlich auch weiterhin, weil es ein sehr starkes Bild ist, ne? Dieses passiver Widerstand, ich setze mich irgendwo hin, das hat ja geschichtlich schon oft sehr was erreicht. Ja. Ich finde dieses Gebäude anschmieren total scheiße, nicht weil das so schlimm ist jetzt, aber einfach weil sie von Passiven, also zu Tätern so ein bisschen werden, ne? Von Opfern, die von der Straße mit Gewalt gezerrt werden, werden sie plötzlich aktiv und begehen selber Straftaten. Also deshalb habe ich da auch einfach the Theory of Change dahinter nicht ganz verstanden in diesem Tun. Ja, das ist die große Herausforderung, das alles gleichzeitig am Leben zu halten und ja, was du gemeint hast, dass sich Fridays for Future jetzt so plötzlich für Demokratie und gegen AfD einsetzt. Man könnte ja so argumentieren, wenn die AfD an die Macht kommt, ist ja mit Klimapolitik auch erstmal vorbei. Ne? Also hat auch wieder eine Klimakomponente.
Ja. Voll.
Und ich glaube, Fridays for Future wird auch wieder seinen Markenkern wiederfinden, wenn vielleicht die Zeit dafür gekommen ist.
Und ich glaube, oder sie haben den Markenkern vielleicht auch gar nicht verlassen, eben weil es eben um das Miteinander geht und um das soziale Miteinander und wieder mal die Gesellschaft der Menschen. Und apropos Markenkern und Dinge tun und so, du hast ja auch was vor. Du hast ja auch tatsächlich eine kleine Fahrradtour geplant. Kann man das so nennen? Willst du uns mal von deinem kleinen Ausflug? Was machst du? Schmierst dir ein paar Brötchen und dann gehst aufs Fahrrad und nee, also ich spiele auf etwas an, das du uns jetzt erzählen wirst. Du hast eine Riesenaktion geplant. Und die findet ab, wann eigentlich? Im Sommer auf jeden Fall jetzt noch statt. Erzähl mal ein bisschen, was machst du und warum machst du es und was ist da los?
Ja, also ich würde sagen, es ist so zwischen kleiner Fahrradtour und Riesenaktion. Also so ein Mittelweg. Ich will es weder runterspielen noch aufbauschen. Nee, also ich breche auf Ende Juli auf meine größte Fahrradtour bisher und ich möchte von Freiburg, wo ich im Moment eben wohne, nach Baku zur nächsten Weltklimakonferenz mit dem Fahrrad fahren. Die findet im November dort statt. Da brauche ich ungefähr 100 Tage dorthin, 5000 Kilometer. Und ich wollte schon immer mal eine große Fahrradtour machen. Und das hat sich plötzlich so angeboten, weil ich auch schon immer mal den Wunsch hatte, eine Klimakonferenz zu besuchen. Und jetzt durch meine journalistische Arbeit habe ich auch das Privileg, dass ich für eine Zeitung davon berichten kann. Mhm. Und gleichzeitig möchte ich auch das Fahrrad als Climate-Cooling-Maschine, als die unterschätzte Technologie gegen den Klimawandel auch ein bisschen dort promoten, also Lobbyismus für das Fahrrad betreiben. Und ich weiß noch nicht, wie das in was für einer Form das vor Ort aussehen wird, aber da werde ich mir auf jeden Fall was ausdenken. Aber ich habe in allererster Linie Lust, einfach Fahrrad zu fahren und einfach dahin zu fahren, weil man kommt auch auf sehr gute Gedanken, wenn man unterwegs ist. Also die besten Gedanken kommen bei mir beim Fahrradfahren und ich werde das so ein bisschen Social Media mäßig begleiten, die Menschen mitnehmen. Aber ich habe mir so vorgenommen, das steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht meine Reise im Hier und Jetzt lebende Mensch, Kultur, Landschaft mit offenem Herzen und offenen Augen begegnen. Und alles, was daraus fällt, kann man ja vielleicht eine schöne Geschichte daraus machen. Aber jetzt erstmal steht diese Reise an und da freue ich mich sehr. Das wird eine ganz coole Zeit. Ich hoffe, es wird nicht zu heiß, so wie jetzt gerade hier in Wien, wo es 34 Grad hat. Aber ich habe das in kleinerer Form in der Vergangenheit schon gemacht und das werde ich auf jeden Fall schaffen. Und ja, ich bin sehr gespannt und habe auf jeden Fall super Bock drauf, weil als freier Journalist, du kennst es ja auch, man schreibt viel, ne? Man sitzt dann doch wieder so viel vorm Computer, obwohl man es eigentlich gar nicht möchte. Und deshalb habe ich mir jetzt einfach mal diese Auszeit genommen, bin 100 Tage unterwegs, schreibe zwar von unterwegs natürlich weiter, aber ja, das Zentrum stehen ich, das Fahrrad und die Straße. Oder der Fahrradweg am besten, aber da ist es dünn gesät, je weiter man von Deutschland entfernt ist. In östlicher Richtung.
Ja, krass, 5000 Kilometer, ne? Also ich musste dann denken, neulich auch ist ein Schotte von Glasgow nach München gelaufen, irgendwie für die EM, da musste ich, ne? Und das ist also Fuß mit 1500, ist durch eine Ansage, aber Fahrrad 5000 und an dir gefällt mir auf jeden Fall, dass du oder an deinem Wirken, dass du, man merkt, dass du Bock hast. Man merkt, dass du Bock hast und dass deine Themen, die Klimathemen, die Fahrradthemen, dass das nicht irgendein Öko-Quatsch ist, den du machst für Klicks und Likes, sondern, also vielleicht auch, ne, wir alle wirken in den sozialen Netzwerken, die wir Content Creator, schreckliches Wort, oder ne, aber wir, die wir Sachen rausballern, machen das sicherlich auch für eine Sichtbarkeit und die gibt's eben mit Klicks und Likes und Followern. Followerinnen, aber man merkt bei dir, dass du dass du motiviert bist, dass du Bock hast und dass das wirklich deine Themen sind. So, ne? Also dass du bist da irgendwie nicht auf einen Zug aufgesprungen, gefühlt so gut kennen wir es nicht, aber eben auf den Zug aufgesprungen, sondern auf den Zug eben gar nichts, sondern auf ein Fahrrad aufgesprungen und sagst, hey, ich habe da Bock drauf und jetzt schreibe ich noch drüber und mir macht das Spaß und jetzt kriege ich noch Kohle dafür, kann davon leben. Das ist eine gute Nummer auf jeden Fall. Das hört sich gut an.
Ja, also ich war schon auf Klimademos, bevor es Fridays for Future gab, vielleicht so.
Eben, also genau, es ist jetzt nicht zuletzt, hat sich jetzt nicht letzte Woche, letztes Jahr entwickelt, dass du gedacht hast, ey, geil, ich bin Autodidakt ökomäßig in der Bibliothek und jetzt, nein, du warst schon länger natürlich ökomäßig interessiert.
Meine erste Umweltdemo war tatsächlich gegen Atomkraft, weil in Freiburg, ganz in der Nähe, steht das Atomkraftwerk Fessenheim, das damals älteste Atomkraftwerk Frankreichs, was auch immer wieder Probleme gemacht hat, und das ist halt Luftlinie einfach 30 Kilometer oder 30 Kilometer von meinem Wohnort entfernt gewesen, und das war so meine erste Demo gegen Atomkraft. Und ja, mittlerweile ist das Atomkraftwerk dort abgeschaltet worden seit ein paar Jahren, aber die Brennstäbe glühen noch bis 40 weitere Jahre und können gefährlich sein. Also, aber die größte Gefahr ist gebannt, aber ja, deshalb habe ich auch einen ganz eigentlich klaren Blick auf Atomkraft, dass ich glaube, dass wir da nicht wieder den Wiedereinstieg wagen sollten. Aber das geht jetzt vielleicht. Das wäre ein ganz neues Thema Energiepolitik, was wir jetzt vielleicht nicht anschneiden müssen.
Nee, wir schließen vielleicht ein bisschen so langsam. Was mir noch gefallen hat in der Recherche und Vorarbeit zu heute, auch also deine Social-Media-Aktivitäten. Du hast tatsächlich auf deinem Insta-Profil noch einen Post von September 2023. Und da hast du noch als Caption stehen, hey, da diesem Account hier mittlerweile 1000 Leute folgen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann stellst du dich so vor, so eine Hallo-Post. Und mittlerweile folgen dir deutlich über 30.000, also von letzten September bis jetzt. Und du bist nicht nur auf Insta, du bist auf Blue Sky, du bist auf allen möglichen Plattformen und bist überall simultan aktiv. Wie geht's dir damit? Fühlst du dich als Influencer? Und wie gehst du mit Gegenwind um und mit dem Hass und den Scheißkommentaren, die du und ich und wir alle, die wir was Ähnliches machen, durchaus auch mal bekommen?
Also zu ersterem, natürlich freut mich das, weil aus zwei Gründen. Erstens, man erreicht Menschen, ne? Ist allein, also dass du mit ein paar Sätzen hunderttausende Menschen erreichst, macht das erstmal im realen Leben. Ne? Ja. Also da musst du mehrere Fußballstadien füllen, um einfach die Anzahl an Menschen zu erreichen. Also du hast einen enormen Outreach für deine Themen, die dir wichtig sind. Also das ist vielleicht so der erste direkte positive Einfluss darauf. Der zweite, der ist so ein bisschen indirekter, ist einfach oder auch einfach instrumentell gedachter. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass durch meine Quatsch da, den ich da ins Internet schreibe, nicht Quatsch, aber es ist halt immer natürlich eine Zuspitzung, ne? Dass sich dadurch ganz reale, positive Dinge entwickeln können. Also zum Beispiel, dass ich eben leichter für Magazine schreiben kann, weil sie sehen, hey, der Kerl hat irgendwo eine Reichweite, der ist interessant für uns. Ich schreibe jetzt für ein Schweizer Magazin, ich kann für die nach Utrecht fahren, in eine Stadt, die ich auch mit Privatkonto, aus privater Tasche bezahlt hätte, den Trip, weil das einfach nur so eine super schöne Stadt ist, aber ich darf für ein Schweizer Magazin, Republik heißt das, darf ich einfach einen Artikel darüber schreiben und darf dort spannende Menschen kennenlernen, dass ich jetzt nach Wien eingeladen werde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lebe den Traum, den ich vor ein paar Jahren nicht hatte, weil ich nicht wusste, dass das so möglich ist, dass ich mich auf diese Art und Weise mit dem Thema, was mich bewegt, umgehen kann und dass ich dadurch auch mein Leben gestalten kann, weshalb ich auch Social Media irgendwann mal ernster genommen habe, weil ich weiß, es ist sehr wichtig für den beruflichen Weg einfach. Ja. Also diese zwei Dinge, du erreichst Menschen und es ergeben sich indirekt ganz viele Dinge dazu, dass ich jetzt ein Buch schreiben kann und wer weiß, was noch in Zukunft alles kommt, dass ich auch diese Reise irgendwo antreten kann und darüber eine kleine Reisekolumne schreiben darf oder so. Also ich werde auch zugebombt jeden Tag mit irgendwelchen Anfragen, die sind mal mehr, mal weniger interessant, aber manche Sachen sind echt cool dabei, dass ich und zum Beispiel zu Vorträgen eingeladen werde und dadurch auch irgendwo meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Also das ist ein Riesenprivileg. Ich arbeite selbstständig, ich arbeite selbst und ständig, also ich arbeite viel, aber ich arbeite für meine Themen, für meine Sachen, nicht für einen Chef oder so. Und das ist eben ein Privileg, was ich unter anderem auch meiner Social-Media-Aktivität zu verdanken habe, weshalb ich ja die Sache durchaus ernst nehme und da auf jeden Fall auch weitermache.
Gut auf den Punkt gebracht. Ja, ich bin da ganz bei dir. Also Social Media hat, ne, also auch bei allem Gegenwind und dem ganzen Quatsch, den man sich anhören muss manchmal. Und ich glaube, da gehst du auch relativ stoisch damit um. Wir haben schon mal wann anders darüber gesprochen, dass ich darf es spoilern. Dem Ingwer ist das egaler, was Leute so posten drunter, was die Hater posten als mir manchmal, wo ich dann auch das den Fehler mache, einfach zu viel mal irgendwas Negatives zu lesen oder was Negatives. Da gibt es ja auch so psychologisch Negativity Bias, ne, dass Negative bleibt eher haften und so. Und ich bin leider manchmal der Typ, dass ich dann Sachen dann doch irgendwie, dass ich mich über Sachen ärgere, weil ich mich lieber nicht ärgern würde. Und ich habe den Eindruck, dass du das weniger tust. Aber den anderen Teil stimme ich komplett zu. Ne? Also auch bei mir haben sich auch viele gute Sachen ergeben. Wir beide kennen uns, man kann es noch sagen, klar, von Twitter damals. Damals hieß es noch Twitter und alles. Ne? Also viele gute Leute kennengelernt, viele gute Gespräche gehabt. Manche sind Freunde geworden, manche sind Auftraggeber geworden, manche, ne? Manchen arbeite ich zusammen, manche nicht, und das ist schon auch gut einfach. Also Netzwerke haben und nutzen kann im Großen und Ganzen eine positive Nummer sein, und idealerweise kann man ein bisschen was in der Welt verändern.
Genau, ja. Ja, vielleicht zu den Kommentaren vielleicht noch eine Sache, habe ich ganz vergessen auf deine Frage zu antworten. Das Gute ist, also bei mir war das so, je mehr das werden, desto egaler, desto unwichtiger werden sie als Einzelne, weil das ist eine Masse von Leuten, die ich nicht mehr so einzeln wahrnehme oder so. Ich glaube, das war am Anfang, als ich damit angefangen habe und so die ersten negativen Kommentare kamen, da hat man das noch viel mehr beachtet, als wenn plötzlich du siehst unter einem Tweet, ach, wieder irgendwie 500 Kommentare. Ich kann mir schon denken, in was für ein Ton die so einschlagen. Und das ist einem immer voll egal, weil ich bekomme die Frage immer wieder, und ich sage dann immer: Leute, in Deutschland leben 84 Millionen Menschen. Lass doch deine gesamte Energie nicht von 200 Leuten, die vielleicht unter deinem Beitrag irgendeine Scheiße schreiben, lass sie doch dadurch die deine Energie nicht nehmen oder deine positiven Gedanken. 84 Millionen Menschen, 200 Leute, die irgendwo, die müssen ja nicht mal in Deutschland sitzen, die sitzen vielleicht auf der ganzen Welt, die sind vielleicht deutschsprachig, die da irgendeine Scheiße drunter schreiben, die ja mehr ein Problem mit dir haben, die ja irgendeine digitale Obsession entwickelt haben, das soll dir voll egal sein. Und ich würde wünschen, dass da viele Leute souveräner mit umgehen, aber, das sage ich auch immer, ich bin ein weißer, heterosexueller Cis-Mann, ich bekomme nicht so schlimme Kommentare wie viele andere, die einfach marginalisierten Gruppen angehören. Es reicht ja schon, eine Frau zu sein. Ja, du kriegst einfach unterirdische, hasserfüllte Gewaltfantasie-Kommentare. Also das Privileg, das weiß ich auch anzuerkennen, dass ich da von mir aus dadurch sagen kann, ja, es ist alles nicht so schlimm, aber die Kommentare sind auch nicht so schlimm. Also es war noch nicht justiziabel, dass ich schon irgendjemand hätte einschalten wollen, weil das wirklich eine krasse Morddrohung oder was auch immer, eine Gewaltandrohung war. Ja. Das muss ich einfach sagen. Da habe ich es vergleichsweise noch gut.
Dein ausgeglichenes Gemüt hätte ich gern. Nein, bei mir, ich stimme zu, wir sind sicherlich privilegiert und andere kriegen schlimmere Sachen, aber fällt mir nicht immer einfach, darüber zu stehen. Kevin fragt, können wir noch über Utrecht reden als Good News zum Schluss? Ja, Kevin, wir können sicherlich, also ich kann sehr wenig über Utrecht reden, weil ich war noch nie da, aber vielleicht möchtest du, lieber Ingwer.
Ach, ich kann sagen, ich weiß nicht, wer von den Zuschauenden oder Zuhörenden jemals in Utrecht war. Utrecht, glaube ich, wie der Niederländer sagt. Ja, es ist meine persönliche Lieblingsstadt, weil sie meiner Idealvorstellung vielleicht am nächsten kommt. Und ja, warum? Weil Utrecht es einfach so wunderschön geschafft hat, das Fahrrad ins Zentrum der Verkehrspolitik zu stellen, was die tolle Auswirkung hat, dass die Stadt einfach eine beruhigte Atmosphäre hat, dass die Luftqualität gut ist, dass es kaum Lärm gibt. Also selbst in der Innenstadt ist es einfach herrlich ruhig. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja auf dem Dorf auch so. Ja, okay. Aber ich denke, auch in der Stadt, und Utrecht hat 370.000 Einwohner, wow. Ich denke, die Menschen freuen sich auch, wenn sie ein bisschen Ruhe haben, wenn sie nicht ständig von Autolärm gequält werden. Also Utrecht macht das wirklich herausragend. Es ist noch nicht alles super perfekt, aber es gibt nicht die perfekte Stadt, aber sie kriegt es in Ansätzen halt eben hin, dass sie eine wirklich tolle Fahrradstadt ist. Und ja, ich denke, jeder, der an der Verkehrswende zweifelt oder nicht daran glaubt, dass es funktionieren soll, soll doch einfach mal nach Utrecht fahren und sich das angucken. Ich denke, das wird die Meinung etwas verändern. Also ganz, ganz tolle Stadt. Ich war wirklich beeindruckt und ich war mit meiner Partnerin dort und wir beide sind der Meinung, dass es die schönste Stadt ist, die wir je besucht haben. Vor Kopenhagen oder Wien, was ja auch ganz oft als lebenswerteste Stadt der Welt angepriesen wird, forget it. Wien hat tolle Gebäude, aber das Verkehrssystem ist, das darf ich jetzt nicht sagen, ich bin hier von den Wienern eingeladen worden, aber da ist noch Luft nach oben.
Bist du nicht gerade einen Tag in Wien, deinen ersten Tag deines Lebens? Oder?
Ja, das ist der zweite Tag mittlerweile, aber ich bin schon viel rumgekommen. Okay. Es ist so viel Autoverkehr, das muss man sagen. Also Wien macht viel. Also politisch haben die mich schon überzeugt, dass die jetzt echt hier auch was verändern wollen und haben auch tolle Projekte. Mhm. Werde ich auch in Social Media noch ein bisschen vorstellen. Tolle Reels machen von einer tollen neuen Fahrradstraße, die in tollem Rot angemalt ist. Aber das reicht einfach natürlich noch lange nicht an die niederländischen Städte heran, ganz besonders nicht an Utrecht heran. Und wunderschöne Stadt, kann ich jedem empfehlen, hinzugehen. Utrecht hat bestimmt schon Vermögen mit mir verdient an den ganzen Touristen, die ich da schon Leute, die ich da schon hingeschickt habe.
Echt, du brauchst Provision, der Utrecht-Botschafter.
Ja, eigentlich schon, ja.
Ja, und hey, aber übrigens nochmal im Ernst, folgt Ingvar in den sozialen Netzwerken, denn ich finde, du hast ganz tolle, eben auch positive Gegenentwürfe. Ne? Also im Gegensatz zu manchen Klimaaktivistinnen, die eben, es ist 5 vor 12 und Klimahölle und dystopisch und ein bisschen negative Vibes versprühen, bist du auf jeden Fall so sehr, sehr auch positiv, auch was andere Städte angeht, was andere Länder angeht. Und da kriegt man ganz viel mit und man kriegt ganz viele gute Inputs aus den anderen Ländern und ganz viele Möglichkeiten, wie es sein könnte. Also, ja, ich würde sagen, wir schließen so langsam. Ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, live im Netz. Ganz herzlichen Dank auch, dass ihr zugehört habt als Podcast. Ganz herzlichen Dank, Ingvar, dass du am Start warst, dass du machst, was du machst, dass du unterwegs bist, dass du aufklärst, dass du dein Wissen teilst, dass du viele, viele Leute erreichst und so die Welt vielleicht auch pathetisch gesprochen eventuell ein klein bisschen besser machst, nachhaltiger, grüner, fahrradtauglicher, was auch immer. Ne, in diesem Sinne?
Ja, das ist der bescheidene Anspruch und wir können die Welt nicht im Großen verändern, aber wir alle haben einen kleinen einen Wirkkreis und wenn man den positiv füllt, dann ist doch alles ganz gut.
Das war das Schlusswort.
Und dafür braucht man nicht mal eine große Reichweite in Social Media. Es reicht, wenn man einfach vor Ort gut vernetzt ist. Das habe ich jetzt auch gelernt, gerade in meiner auch so Arbeit. Jetzt habe ich so eine Energieinitiative vorgestellt. Wir können auf die Politik nicht warten. Die ist gerade in Berlin, sie ist extrem überlastet. Personell, finanziell, vom Willen, alles. Am Ende braucht es die Leute. Und das ist ja in der Demokratie auch kein Versagen, wenn die Leute es selber machen. Ne? Wir müssen nicht nur auf den Staat gucken. Wir sind nicht nur aufgerufen, zur Wahl zu gehen, sondern auch tatsächlich, wenn wir uns Dinge stören, besser machen, selber machen, selber angehen. Und da gibt es schon tolle Initiativen. Oder man startet einfach, wenn es sie nicht vor Ort gibt. Ja. Das ist im Grunde, das ist das Fundament, auf dem die Demokratie ruht und nicht irgendwelche großspurigen Töne klopfen auf Social Media.
Ja, yeah, so sieht's aus. Also machen, vielleicht auch quatschen, aber nicht nur, aber auch nicht warten auf andere, sondern selber was starten. Das ist auch meine Botschaft. Das ist unser beider Botschaft. Also, Grüße gehen raus ins sogenannte Internet, alle, die zuhören und wir sehen uns im Netz. Folgt mir, folgt Ingvar, folgt Menschen, die was bewegen, die was wollen, die was tun und wir hören uns ein andermal wieder, denke ich. Vielleicht, hoffentlich. Ciao, ciao. Ciao.